Danke, zaspieć moje Bluetooth box. Kurde, flasche, das so zapocznie. Danke, zaspieć moje Bluetooth box. Ja na Oli ricza nam przez mikro. Ja sam tak wiele dziwa, soje nasz rozumiła. Przez rytkę szklęczku zbijał, a bo sobie włożył lija. Nie kuncie robocinia, jen już nie trzeba mam. Wellnessa moje uszy, spościa Oli a ja. Danke, zaspieć moje Bluetooth box. Kurde, flasche, das so zapocznie. Danke, zaspieć moje Bluetooth box. Ja na Oli ricza nam przez mikro. Danke, zaspieć moje Bluetooth box. Kurde, flasche, das so zapocznie.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Danke, zaspieć moje Bluetooth box. Mm.
Oh, yeah.
Ja na Oli ricza nam przez mikro.
Sag mal, ach Mensch, das ist... Jan, da hinten gibt's Krebs. Wollen wir da mal hin zum Stand?
Oh ja, super. Komm, wir machen eine kleine Glühweinwanderung darüber. Oh, ist das schön hier auf dem Weihnachtsmarkt. Herrlich.
Oh,
ist das
schön.
Guck mal, diese schöne große Holzgeschnitzte aus dem Erzgebirge, diese Kerzenpyramide.
Die ach, sich cool.
Da, oh.
Ey, wir müssen uns beeilen. Um 18 Uhr spielt Uli Zeller auf der kleinen Bühne. Alte ach, Hits komm, von
ganz
Rolling
kurz, Stones. Wir gehen nochmal ganz kurz in die Käthe-Wohlfahrtbude rein, von Roten, aus Rotenburg ob der Tauber und gucken uns ein paar Schnitzereien an. Vielleicht kaufe ich mir eine Bienenwachskerze oder sowas. Oh, oder hier diese viel zu teuren, in China gestrickten Handschuhe, die mit dem kultigen Muster.
Die sind ja süß.
Oh, oder wollen wir einen Meter Wurst zusammen essen? Wir beißen von jeder Seite rein.
Und dann, einen Meter Bratwurst, einen halben Meter oder einen ganzen?
Einen ganzen Meter und jeder beißt von einer Seite rein und dann treffen wir uns in der Mitte wie Susi und Strolchi. Ich bin Strolchi.
Lass uns, wer bist du? Ich bin Strolchi.
Ich bin Strolchi.
Du bist Susi.
Du bist Strolchi.
Oh, ist das schön auf dem Weihnachtsmarkt. Haben wir ja lange nicht gehabt. Und das Gute ist, dass uns keiner erkennt. Unsere Prominenz wird nicht entdeckt durch die Masken vor unserem Gesicht.
Ja, und auch das, also nicht nur, dass wir Masken tragen. Wir sind auch die einzigen hier auf diesem Fantasie-Weihnachtsmarkt, der ausschließlich in unserem Kopf stattfindet.
Der Fantasiemarkt, genau, der Fantasien-Weihnachtsmarkt, der euch ein bisschen das Gefühl geben soll. Wir nehmen euch heute mit auf den Weihnachtsmarkt.
Ja.
Wir stehen eigentlich imaginär heute in unserer heutigen Ausgabe von Fest und Flauschig, zu der wir euch jetzt ganz herzlich begrüßen wollen.
Hallo erstmal.
Stehen wir heute die ganze Zeit am Glühweinstand und haben beide immer einen guten Becher. Der Willi heißt der Wert und der guckt auch ganz genau und gibt, manchmal gibt es auch noch einen Nachschlag, aber dann nur Schuss. Weil auch wenn es ja Glühwein gibt, immer noch so ein Rumnach.
Ja, ich bin leider nicht im Glühwein-Game noch nicht eingestiegen. So weit
magst
ist
du nicht?
Mein Alkoholismus ist noch, ich halte mich hier mit dem letzten Bier, was noch in der Wohnung ist, halte ich mich über Wasser. Nee, Glühwein, da mache ich nicht mit, ist mir ein bisschen zu kultig. Ich bin aber sehr, sehr gut im Weihnachtsmarkt-Spezialitäten. Also alles, was es zu essen gibt, also was für mich ein absolutes Must-Have ist jedes Jahr, außer halt dieses Jahr natürlich, ist die Waffel, die belgische Waffel mit heißen Kirschen, schön angemacht mit so einer dicken Soße und dann da schön oben drauf Puderzucker und noch so einen fetten Schlag Sahne. Und dann
die
isst man
belgische
da,
Waffel nur für Kinder?
Ja. Nee, für Erwachsene, so eine doppelte esse ich dann
ach,
immer.
So eine doppelte.
Und dann geht's eigentlich normalerweise am Neumarkt, auf dem Weihnachtsmarkt im Kölner im Kölner Neumarkt zum Flammlachs. Und da bin ich so ein Fan von, dass ich ja schon vor Jahren hier den Flachs eingeführt habe, den Flammlachs-Index, den wir in diesem Jahr leider Corona-bedingt auch nicht machen können. Aber es haben mir ganz viele Leute geschickt, dass es bei Lidl und bei Rewe und bei Edeka jetzt abgepackten Flammlachs, weil der will ja natürlich, das ist wie mit dem, weißt du, wie mit dem Wild im Wald. Wenn der Weihnachtsmarkt nicht stattfindet, dann ist da zu viel Flammlachs im Meer und deswegen wird er da rausgeholt, weil der Flammlachs ist ja eine spezielle Art von Lachs, der so halb suizidal durch die Meere schwimmt und dann irgendwann, wenn er reif ist, möchte der auf so ein Buchenfeuer springen. Und das macht er halt macht er natürlich jedes Jahr zum,
die müssen da raus, weil sonst der Meeresspiegel steigt. Die müssen da raus.
Und dieses Mal sind aber nicht die Schausteller von der Firma Traber oder von der Familie Traber, die dir dann da rausziehen und auf dem Weihnachtsmarkt für 80 Euro verkaufen, sondern Lidl kommt mit einer Plastikfolie und zack, zieht die vom Buchenfeuer runter und dann landen die direkt in der Kühltheke. Ist aber nicht das geile Flammlachs-Feeling wie sonst. Dass man da hingeht und man weiß schon, gleich habe ich 10 Euro ausgegeben für ein fucking Brötchen. Ohne Bio und so alles.
Ohne nix Bio.
Irgendwo vor der senegalesischen Küste in so trübem Scheißewasser werden diese Lachse wahrscheinlich rausgezogen. So. Ey, ich war mal in Kroatien. Und dann bin ich da lange rudert mit so einem Ruderboot im Mittelmeer und dann dachte ich, was sind denn das für Kreise hier? Ist das irgendwie, ist es irgendwie so, also ganz dunkles Wasser in diesem wunderschönen türkisblauen kroatischen Mittelmeer zwischen so Inseln? Nee, dann war es so kreisrund. Ich dachte, es wären irgendwie so Benzin- oder Erdöltanks. Und dann bin ich da näher rangerudert und dann war das... ich mache ja so Kajak, weiß ich, habe ja so ein einer Kajak da in Kroatien liegen in so einem Sportverein und mache ich ab und zu im Sommer was für die Oberarme und bin ich dann da rangerudert und dann war das so eine Lachszucht und dann dachte ich, okay, Alter, wenn Lachs, wenn das jetzt, wenn so, wenn hier so hier Lachs
Hier, wenn so viele Lachse da rumschwimmen, dann können die auch weg.
Ja, also das hat These Ullmann wahrscheinlich nicht gemeint mit seinem komischen Lachslied. Der hat da eher diese romantische Vorstellung von dem Lachs, der ab und zu mal, wenn er Pech hat, ganz wenige Lachse haben Pech und werden von einem Bären aufgespießt oder sowas.
Ja.
Aber wie die Lachse wirklich leben, selbst wenn man, ich kaufe nur Wildlachs, ganz ehrlich, ich kaufe eigentlich nur Wildlachs. Ich kaufe nur Wildlachs.
Lachs, also.
Ja, Wildlachs, ganz, ja, ich weiß nicht, ob der frei lebt oder ob das einfach...
Der hat so eine kleine Lederjacke an, das ist so ein Krokodil Dundee.
Fackel!
Der hat sich selber durchgekämpft, also kein Industrielachs, sondern so einer, lange Schaftstiefel an und der kämpft sich ja, so. Ja,
mit Amazonas. Mit langen Haaren, Schaftstiefel, eine Wackenweste und hinten ein Freiwildaufkleber auf dem Polo.
Ich finde, Langschaftsstiefel ist ein geiles Wort.
Ja, aber ich weiß nicht, wie viel Stiefel hat denn so ein Langschaftsstiefel, hat denn so ein Lachs?
Ein großen, da kommt nur der Kopf guckt raus. So, mit so wichtigen, tiefsinnigen Themen begrüßen wir euch heute an diesem Sonntag. Die Welt ist scheiße genug da draußen, da versuchen wir euch ein bisschen zu unterhalten. Es sind wirklich keine guten Nachrichten, die momentan verbreitet werden. Es sieht so aus, als wenn es jetzt wirklich nochmal einen richtig harten Lockdown gibt. Wir versuchen mit euch diese Zeit zusammen durchzustehen. Ich habe heute Morgen richtig schlechte Laune gehabt. Ich habe auch irgendwann kurz gedacht, vielleicht ist es jetzt einfach so, dass die Menschheit die Anwesenheit auf diesem Planeten auch echt verloren hat.
Es ist, es ist vorbei jetzt, es reicht jetzt. Ciao.
Weißt du was, wir haben es jetzt, also man kann sich, die Leute schlagen sich die Köpfe, jeder sucht den Schuldigen, dabei ist da eine Scheißpandemie, die nicht einzugrenzen ist. In der FPÖ war ein Politiker, der mit dem Cola-Test beweisen wollte, irgend so ein Vollhorst, der beweisen wollte, dass diese Tests alles nichts taugen. Auch nur, um wieder so dagegen zu sein. Dann wurde ganz kurz Beatrice Storch bei der Rede von Merkel, wo du wirklich gesehen hast, unsere Bundeskanzlerin ist verzweifelt momentan. Die weiß auch nicht genau, was sie sagen will. Die letzte Rede, falls du die gesehen
hast, Habe ich natürlich gesehen, na klar.
Und Beatrice Storch oder von Storch, die, wie sie so mit dem Kopf einfach nur schüttelt, es ist einfach auch wirklich zu sehen, dass eine Partei wie die AfD, die ja uns beschützen will, uns deutsche Bundesbürger vor den Messerstechern und vor den Ausländern und so, vor diesem bösen Menschenpack da draußen, die jetzt nicht in der Lage ist, irgendwas zu tun, was halbwegs konstruktiv ist bei diesem verkackten Virus und einfach nur dagegen sein will. Das sind kleine Kinder, die sich reingemogelt haben in ein Erwachsenenspiel, wo sie eigentlich nicht hingehören.
Ja.
Die einfach nur Kopfschütteln und einfach nur dumm dagegen sein wollen und die gerade sehen, dass sie nichts mehr zu sagen haben. Und ich hoffe, wenn wir diese Pandemie hier irgendwann überstanden haben, dass die Leute sich da mal ganz kurz, auch die AfD gewählt haben, sich mal ganz kurz im Klaren sind, was diese Partei gerade ausspricht und sagt und so, nämlich nichts außer destruktive Scheiße.
Ja, und selbst Leute, also selbst die Rede nach der Merkel-Rede von Christian Lindner war dann so, das ist ja alles ein paar Tage her, wir sind heute wieder der offene Podcast, es ist Freitagabend, wir machen eine Late-Night-Ausgabe, es ist wirklich sehr spät am Freitagabend. Wir gehen beide davon aus, dass morgen oder übermorgen die Ministerpräsidenten, also Söder, Laschet und Tobias Hans aus dem Saarland, haben schon gesagt, wir machen knallhart Lockdown. Und Merkel hat es ja auch angekündigt, dass, wenn der Podcast läuft, das wahrscheinlich schon in den Nachrichten ist, dass morgen am Montag die Kinder nicht mehr in die Schule müssen, dass die Geschäfte zu sind. Und das wirklich ist auch ehrlich gesagt eine schlaue Idee. Aber als dann Christian Lindner danach sprach und dann über Eigenverantwortung und sittliche Reife und man dachte dann so, Alter, Eigenverantwortung und fucking sittliche Reife, das klappt ja offenbar nicht seit einem Dreivierteljahr. Was willst du denn machen? 600 Tote jeden Tag. Das sind alle 2,5 Minuten stirbt irgendjemand. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, ich habe auch sehr alte Verwandte, die inzwischen Oma bzw. Uromas sind, weit über 80, und ich würde wirklich gerne nochmal ein normales Weihnachten mit denen feiern. Dieses Weihnachten wird es halt nichts, und der Witz, den ich in der letzten Sendung gemacht habe, entweder jetzt nicht zusammen Weihnachten feiern und dafür Ostern wieder alle zusammen, oder jetzt zusammen Weihnachten feiern und dann halt Ostern komplett ohne Oma und Opa. Das ist halt leider auch kein Witz. Weil es ist tatsächlich genau das ist es.
Und das ist einfach so was von, wie oft man das noch gebetsmühlenartig wiederholen muss. Aber es ist ja immer wieder, ich meine, es ist menschlich, Sachen anzuzweifeln. Es ist auch menschlich, einen Fehler zu suchen. Es ist auch menschlich, den Schuldigen herausfinden zu wollen. Und das sind alles Sachen, aber auch von Politikern, die eigentlich gerade vernünftig handeln sollen oder so, sieht man da einfach nur das Gefühl, es muss doch Wahlkampf geführt werden oder Hauptsache eine Antipa-Haltung oder irgendwas gemacht werden. Das ermüdet alles gerade sehr.
Ja, und ich finde es ganz faszinierend, wie wir beobachten konnten. Am Anfang waren alle ganz geschockt von dieser Pandemie und haben auf die Wissenschaftler geguckt, die natürlich Bescheid wussten. Und Dr. Christian Drosten erforscht das einfach seit Jahren. Das ist einfach ein Typ, der normalerweise im Labor sitzt und Blumfeld hört und düstere Rockmusik und Ahnung hat von seinem Fachgebiet. Und auf einmal ist das wirklich so, das Licht des Schicksals scheint auf die Leute, die wenigen Menschen auch, die sich mit diesem Spezialthema auskennen, und die machen eben das, was sie dann machen, nämlich das sagen, was sie wissen. Und die wissen einfach mehr als wir. Und Und ich fand das so spannend, wie im letzten Dreivierteljahr dann auf einmal immer mehr Sachen in die Waagschale gelegt wurden. Und jetzt sind wir wirklich letzte Woche an einem Punkt gewesen, wo dann selbst ich irgendwie den wirklich sehr trockenen und jetzt mir nicht sehr sympathischen Berliner Bürgermeister verstehen konnte, der da im Abgeordnetenhaus stand und gefragt hat, sag mal, wie viel Tote ist euch eigentlich euer fucking Shopping-Erlebnis wert? Dass ihr ins KDW laufen könnt und unten irgendwie schön dicht gedrängt auf der Rolltreppe steht. Wie viel Tote darf es denn sein? Und das ist klingt
ja,
natürlich...
Ja, und das ganze zynische Denken überhaupt daran zu denken, es sind ja nur alte Leute, überhaupt diesen Satz noch einmal zu hören oder ähnliches. Gerade einen Bericht gelesen über einen 72-jährigen topfitten Mann aus Hamburg, der Werner Morgenpostenbericht. Aber der war ziemlich genau erklärt. Der hat 3 Monate dagegen gekämpft und ist jetzt gestorben. Und war jemand, der sehr beliebt war. Ist auch egal, ob er beliebt war oder nicht. Es war jedenfalls sehr detailliert alles geschrieben. Es kann, und es ist auch einfach, wenn du 72 bist, dann hast du auch noch das Recht, 20 Jahre zu leben, wenn es möglich ist, in deinen Veranlagungen oder so. Und es hat nichts damit zu tun, dass du jetzt hingerafft werden musst, weil andere Leute meinen, jetzt das und das zu tun. Es ist einfach ein Test und ich weiß nicht, ob wir diesen Test bestehen.
Ja, nee. Also ich glaube, wir werden den bestehen. Ich hoffe es, aber ich bin grundsätzlich, es nützt nichts. Man kommt ohne Optimismus, kommt man da nicht durch. Das Ding ist, am Ende erwartet alle das Gleiche. Es ist völliger Quatsch, pessimistisch zu sein. Und was eine wirklich ganz traurige und ganz tragische Geschichte ist, dass der Mann, der die Leipziger Corona-Demonstration angemeldet hat, am 7. November war die, Nils W., liegt jetzt seit 14 Tagen intubiert in irgendeiner Klinik in Sachsen und kämpft um sein Leben. Ne, also Leute, die wirklich dann das nicht wahrhaben wollten, dann da rumgelaufen sind ohne Maske und irgendwie Merkel-Diktatur gebrüllt haben. Und die Fakten holen einen einfach fucking nochmal ein. Du kannst
und Dinge, das Traurige ist, ich fühle mich noch nicht mal denen bestätigt, wenn das auf einmal sowas wie bei Nils W. ist. Ich wünsche keinem Menschen, dass er diese Krankheit kriegt. Nein. Auch diesen Corona-Leugner nicht. Ich sage auch nicht, die haben es jetzt verdient. Ich will auch nicht so ein zynischer Penner werden. Ich finde einfach, dass das einfach klar in die Köpfe der Menschen reingepresst werden muss oder reingedrückt, dass das nun mal eine nicht zu beeinflussende Viruserkrankung ist, die dich dahinraffen kann. Und wenn du Glück hast, überstehst es. Aber es ist hier alles kein, wir sind hier nicht beim Würfel irgendwie, ob du noch leben darfst oder nicht.
Ja, genau. Und natürlich ist sie zu beeinflussen, also die Krankheit, wenn man sie hat, dann natürlich nicht mehr. Das ist ja das Schreckliche, aber natürlich kann man sie bis dahin beeinflussen. Es ist wirklich, also in Köln sind so Glühweinwanderungen wahnsinnig angesagt und ich kann das auch verstehen, Leuten fällt die Decke auf den Kopf. Andererseits ist aber auch schon wieder so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels da. Ich habe mir, um mal das Thema ganz kurz ein bisschen zu wechseln oder dann einen neuen Aspekt reinzubringen, ich habe mir jetzt 2-3 Wochen Gedanken darüber gemacht, wir machen den Weihnachtszirkus, nächste Woche ist am 19. der große Fest und Flauschig Weihnachtszirkus. Wir reden da gleich noch ein bisschen drüber. Also unsere traditionelle, jetzt schon, ich glaube im 4. Jahr oder im 5. Jahr, welches Jahr sind wir jetzt? 4., 5.?
Grünkohl war noch bei Radio 1, glaube ich.
Und wir waren zweimal im Tempodrom, einmal im Starlight Express Theater, einmal in Fegesack, ist der 5. Weihnachtszirkus.
Wirklich?
Ja.
Ja, 2-mal im Tempodrom. Einmal hier Starlight. Einmal, nee, das ist der 5., du hast recht.
Der 5. Weihnachtszirkus. Am 19. nächste Woche, das wird ein Livestream. Ich weiß nicht, kann da jeder teilnehmen? Kann da jeder mit reingucken dann? Oder muss man da Eintrittskarten für bezahlen?
Das wird hoffentlich Spotify, weil ich bin da technisch nicht in der Lage, das irgendwie rauszubaldobern.
Ich habe hier die E-Mail gelesen von Daniel und ich habe versucht, ihn zu erreichen. Er ist aber nicht rangegangen ans Telefon. Hat geschrieben, schreib mir WhatsApp, schreib mir SMS. Mache ich seit Monaten, jetzt hier nicht geantwortet. Hat wahrscheinlich Besseres zu tun. Dem wächst das Podcast-Game auch über den Kopf. Weißt du noch, als wir angefangen haben, Daniel...
Da waren wir die Einzigen. Mit Daniel. Ja, da waren wir in einem Raum, da haben wir sogar in einem Haus geschlafen, wir drei.
Ja, und da war Daniel von Spotify. Daniel und damals, Michael kam ja später, aber Daniel von Spotify, den haben wir damals noch mit unserer eigenen Muttermilch großgezogen, den haben wir groß gemacht und jetzt ist er hier der kleine Fürst, wie der bei Game of Thrones, dieser kleine König, der da irgendwie das ganze Königreich hat.
Er ist der Podcast-König. Ja. Und ich habe auch, die haben es natürlich sehr geschickt gemacht, Jan. 2016, als wir das erste Jahr bei Spotify waren, da wurde ich gleich eingeladen doch zur Podcast-Messe nach Chicago. Bin da hingeflogen und habe vor Journalisten und Presse auf meinem sehr guten Schulenglisch erklärt die Erfolgsformel dieses Podcasts.
Hi, my name is Olli and this is my rap.
We do a hab noch abgeklatscht mit Mark Maron, der war auch da. Hab gedacht, ja, Diggi, Alter, wir sind ja ein Level, alles unser Ding und so. Stand am nächsten Tag, wäre Bill Burr noch gekommen, habe ich gedacht, ach, den muss jetzt auch nicht hier jeden kennenlernt. Und bin dann da rumgelaufen. Dann war noch Whitney Cummings war noch da. So, ich stand auch mit dem gleichen Pass wie die Ami-Stars, stand ich bitte so durchgelaufen. Hab noch 2 Freikarten gekriegt für Peter Gabriel und Sting und hab gedacht, das kann jetzt immer so weitergehen. Aber nein, Pandemie, wir sitzen hier wie die Stubenhocker. Da habe ich gedacht, ich bin jetzt schon wieder auf irgendeiner Podcast-Messe in Singapur und muss das da erklären mit so einem Translator oder so. Aber das war ein einmaliges Ding.
Es war ein einmaliges Ding, aber es hat sich auch ein bisschen die Podcast-Welt verändert. Ich habe auch am Anfang gedacht, als ich irgendwie mit Dossi durch New York gelaufen bin, gedacht habe, okay, Alter, wir sind jetzt hier die Pioniere. Und jetzt hast du, ich glaube, diese Woche sind wieder mehr Podcasts, ist ganz wichtig, es sterben
mehr 600... Mehr Podcasts als Corona-Erkrankungen.
Ja, genau, es sterben 600 Menschen, aber zum Glück, keine Sorge, macht euch keine Sorgen, no tears, please, weil jeden Tag, für jeden gestorbenen Menschen gibt es einen neuen Podcast. Exklusiv bei Spotify.
Naja. Genau, die Schraube wird so weitergetrieben, dass wirklich alle im Podcast haben und alle geimpft sind. Jemand hat mir vorgeschlagen, die 5 großen Goodies, die man Leuten anbieten müsste, damit sie selber zur Impfung gehen, was man noch denen dazugeben könnte. Das könnten wir eigentlich heute im Laufe der Sendung mal machen.
Ist eine gute Idee. Ich habe mir gerade übrigens, ich hab mit dieser Creme hier gerade die Hände eingecremt.
Fußballsamen.
Ja, die riechen jetzt nach Füße, meine Hände. Und ich habe ehrlich gesagt, weil ich letzte Woche von dieser komischen Allgäuer Firma da den Namen dreimal gesagt habe, habe ich heute ein riesiges Paket mit Fußsachen bekommen. So viel, dass ich habe das in der Firma ausgepackt, war mir mega unangenehm. Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut. Aber ich habe das direkt an die Kollegen weitergegeben. Wir haben sehr viele junge Menschen in der Firma und die sind in diesem Fußgame noch gar nicht drin, dass man erst so ab 30 reinkommt, wo auf einmal die Füße auch wichtiger werden. Die haben sich super gefreut und werden jetzt darum experimentieren mit Hornhaut-Reduziercremes und sowas. Das wird ein schönes Weihnachtsfest.
Das ist doch schön. Dann haben wir alle richtig, dann machst du immer jeden Tag morgen oder wenn bei euch hier Sitzung ist, immer Füße zeigen.
Genau.
Sind sie alle an dir vorbei.
Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuhe. Ich wollte gerade erzählen, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wer denn in diesem Jahr die Charity-Organisation ist. Der Weihnachtszirkus ist eine, obwohl ich eigentlich bei Harald Schmidt gelernt habe, dass Charity eklig ist, das macht man eigentlich nicht, aber irgendwann habe ich gedacht, ach fick dich Harald, wo bist du eigentlich hier bei Spiegel TV, Stern TV? Nee. Spiegel Online. Ich mache jetzt einfach, wie ich das denke. Und ich finde das eigentlich ganz gut, weil man gibt dann selber was. Was ist los, Olli?
Ich habe dich gerade nicht mehr gehört. Jetzt bist du wieder da. Was ist denn das gewesen?
Das ist ein epileptischer Anfall, voll am Zucken gewesen.
Ja, ich habe dich nicht gehört. Du hast bei Harald Schmidt gelernt, dass
Charity, scheiße ist und nee, dass man das nicht machen soll. Und wenn man irgendwie prominent ist, dann soll man das gefälligst Geld selber spenden. Ich bin da eher für den dualen Weg. Also beides machen. Das eine öffentlich und das andere eher nicht öffentlich. Und öffentlich ist eben unsere Spendenaktion. Einmal im Jahr sammeln wir spenden auch selber und hauen das alles auf einen großen Haufen. Und die letzten 4 Jahre hatten wir immer 4 Spendenorganisationen. Und ich habe mir ganz lange Gedanken darüber gemacht, was man in diesem Jahr machen kann. Und ich habe erst überlegt, habe dann irgendwie in Sachsen rumgeguckt, gibt es irgendwie eine Klinik, die was braucht, dann habe ich irgendwie am nächsten Tag wieder geguckt, dann habe ich gedacht, ah ja, guck mal, die Klinik von gestern, die braucht es immer noch, aber jetzt sind 2 neue dazugekommen, die es auch brauchen und bin dann am Ende tatsächlich relativ kurzfristig, nicht kurzfristig, aber bin dann relativ pragmatisch dabei gelandet, dass mein wohltätiger Zweck in diesem Jahr, es sind nicht 2, sondern in diesem Jahr nur einer, das Deutsche Rote Kreuz ist. Weil ich weiß, dass da viele Leute ehrenamtlich arbeiten. Das sind nicht nur Leute, die zum Beispiel die Omas zu irgendwann Impfungen fahren oder zu Corona-Tests, die dafür sorgen, dass Menschen mobil bleiben, die vielleicht Weihnachten, keine Ahnung, die Republik gekarrt werden, Leute, die die Impfzentren aufbauen, Leute, die Support in zweiter Reihe für irgendwie gestresste Pfleger bieten. Und ich hab früher beim Jugendroten Kreuz in Bremen-Nord, das war mein Kirchenersatz, du hast ja Konfirmationsunterricht gemacht. Ja. Und ich habe früher in Bremen-Nord beim Jugendrotkreuz irgendwie 10 traurige jugendliche Jahre und die ersten Erfahrungen mit alkoholfreiem Bier gesammelt. Und fand das eigentlich immer ganz, also ein bisschen, ja, wie es halt ist, so Rotes Kreuz, so ein bisschen merkwürdige Organisation, aber irgendwie immer ganz nett und es ging immer um was Gutes und deswegen.
Und ein ehrenwertes Unternehmen, dem man vertrauen kann, auch wenn es immer so albern klingt, aber so ist ja auch gut.
Ja,
das Rote Kreuz ist für dich dieses Jahr dein.
Genau, und ich weiß, wie wir damals irgendwie, wir haben zum Beispiel, da gab's irgendwelche Hilfsorganisationsfahrten in den Kosovo. Das waren so die Jahre, in denen ich da auch meinen Zivildienst gemacht habe. Beim Roten Kreuz habe ich auch Zivildienst gemacht und da wurden dann LKWs gepackt, irgendwie dreimal die Woche, als da der Kosovo-Konflikt war. Und ich weiß, dass sich einfach viele Leute da engagieren. Ich weiß, dass sie jetzt auch eingespannt sind in diese ganze Pandemie-Kacke und da versuchen, die Dinge am Laufen zu halten und ich glaube, die können es gut gebrauchen. Und wenn man es an den Bundesverband gibt, dann gibt der das Geld dann dahin, wo es nötig ist. Und das ist, das wäre mein Zweck dieses Jahr. Hast du schon was?
Ja, ich habe 2-3 Sachen zur Auswahl, die ich heute aber noch nicht erzählen will, weil ich mich noch nicht ganz schlüssig bin. Ich werde das in der nächsten Mittwochssendung wahrscheinlich erzählen. Ich will noch ein paar Tage nachdenken. Ich weiß gar nicht, was hier gerade
passiert. Die Olli Schulz Foundation.
die Olli Schulz Foundation. Hier ist tatsächlich ein Wackelkontakt. Jetzt sehe ich das. Deswegen, das, ich glaube, ich brauche einen neuen Kopfhörer. Der gibt gerade den Geist auf, Jan. Die Olli Schulz Foundation, das Geld wird in meinen Lebensabend fließen. Nein, ich werde
am Mittwoch... Aber ihr seid alle herzlich eingeladen, mitzumachen. Ist gemeinnützig.
Ist gemeinnützig, es geht um mich. Nein, ich werde natürlich mir auch was Gutes aussuchen. Bin gerade noch am Überlegen, will das jetzt nicht überstürzt machen. Bitte schickt mir aber keine Vorschläge mehr. Ich lese momentan keine Mails mehr. Jetzt gerade ist so, ich bin immer noch nicht fertig mit dem Adventskalender. Mhm. Und ich muss immer noch schreiben. Und es ist gerade auch wirklich viel los. Und ich habe momentan wenig Lust und Muße und Zeit für neue Songs und ähnliches. Das machen wir alles nächstes Jahr wieder. Wenn ihr eine Newcomer-Band seid oder Bock habt mir irgendwie, dass ich einen Song hier spiele, ich höre das momentan nicht. Nehmt euch die Zeit und schickt mir das irgendwie im Januar und dann auch wieder heiße, geile Tipps und so. Dann sind wir wieder eine geile Community. Ich glaube, ich muss das Jahr jetzt doch mal ein bisschen ausfaden lassen gerade. Ist ein bisschen viel gewesen, obwohl Corona ist, was so gerade los ist. Auch mit dem Hausboot und den ganzen Blödsinn mit schon wieder Tour verlegen müssen und all solchen Sachen, die einen doch mehr nerven als glücklich machen, aber die man machen muss.
Du, Olli, ich muss dir mal ein Kompliment machen an dieser Stelle.
Dankeschön.
Ich weiß ja gar nicht, wofür.
Ich bin einfach schon dankbar. Ich möchte mich jetzt schon bedanken, weil ich so selten in letzter Zeit ein Kompliment bekommen habe, dass es mich einfach freut, dass du das überhaupt machen möchtest.
Nee, ich wollte einfach mal, ich habe dich selten in den letzten 10 Jahren von so einer Disziplin und Stringenz strotzen sehen. Also du wirkst Büro-Olli. Immer wenn ich anrufe, bist du da. Du sitzt am Schreibtisch, bist gekämmt. Das ist irgendwie immer in Eintopf gekocht. Du lieferst jeden Tag irgendwie einen Podcast ab bei Spotify. Es ist irgendwie, ich weiß, also wie so ein Festangestellter, Aldi.
Ich brauche gerade Strukturen. Ich habe sie mir selber auferlegt. Dieser Job mit dem Podcast, mit dem Adventskalender, den ich mit großer Leidenschaft mache, der ist zu spät angefangen, aber der gibt mir die Möglichkeit von Struktur. Das hatte ich ein paar Monate jetzt nicht. Natürlich, wenn man Kinder hat, hat man immer ein bisschen Struktur. Aber es ist trotzdem alles durch diese graue Suppe, durch diese Corona-Zeit, keine Aufträge wie Konzerte spielen, so eine Sachen, die ich regelmäßig brauche im Jahr, die mein Lebenselixier sind, da musste ich mir jetzt gerade noch das irgendwie auferlegen, so ein bisschen stringent zu arbeiten. Und
ich finde das total ungewöhnlich. Ich bin ja normalerweise der Frühaufsteher, der morgens immer mal um 7 rauskommt, mal morgens ein SMS schreibt. Übrigens, ich bin wirklich
das bin ich nicht. Ich stehe momentan um 12, 11
erst. Das habe ich gemerkt, weil ich habe dir heute Morgen noch irgendwie, letztens habe ich dir diese ganzen Boomer-Cringe-Sachen geschickt, weil ich irgendwie die ganze Nacht durchgelacht habe.
Da habe ich auch wirklich, das war so befreiendes Lachen mal wieder. Das ist schön gewesen. Und das hat mich auch wirklich, wir wollen ja nicht darüber zu viel reden, aber dass man das immer noch schafft, sich gegenseitig, muss ich dir ein Kompliment machen, dass wir immer noch zusammen lachen können.
Fröhliche
das,
Weihnachten.
Das ist so ein bisschen fröhliche Weihnachten, dass wir zusammen noch nach all der Zeit lachen können. Das ist das Schönste. Das war nämlich auch damals so. Wer hat das nochmal? Welches große alte Ehepaar? Wir lachen noch zusammen. Das werden wir später auch.
Joachim Sauer und Angela Merkel. Wir lachen noch zusammen.
Wir lachen immer noch zusammen. Ansonsten habe ich vorgestern auch immer mal, ich habe mich richtig abgekotzt. Ich bin in letzter Zeit wieder zu gutgläubig gewesen und habe Leuten meine Handynummer gegeben, was man normalerweise
nicht. Das sollst du doch nicht machen, Olli. Das habe ich auch schon mal.
Und ich weiß, dass ich vor einem Jahr in einem Restaurant war und da einen lieben Kollegen von uns getroffen, einen Münchner Schauspieler, ich sag seinen Namen nicht. Der war mit einer großen Crew da, alles nette Leute. Habe ich gut verstanden, eigentlich meine Nummer rausgegeben. Dann hat der eine sich mal gemeldet, war auch okay. Und dann klingelt vorletzte Nacht um 1 Uhr FaceTime anrufen mit einer Nummer, die ich nicht kenne. Und ich bin dann irgendwie, ich wollte auflegen, wenn ich rangehe. Und dann war das dieser Münchner Freund von dem Münchner Schauspieler, Kamera ging an, irgendeine Olle saß auf dem Sofa, mehrere Leute in einem Raum, Typen um Anfang 30. Olli Schulz hier, ich wollte mal ganz kurz hier und mach da diese Kamera an und ich mache ihn sofort aus. Und er hat sich über WhatsApp gemeldet, sorry, hast du dich weggedrückt oder was jetzt? Und dann meinte ich, melde dich nie wieder bei mir. Oder melde ich nie wieder so mitgemacht. Und weißt du was? Und jetzt sage ich mal eins. Okay, ich mache mir jetzt keine Feinde damit. Aber ich sage, ich liebe Franken, ich liebe die Bayern, ich liebe Süddeutschland. Das gibt urige Sachen, aber es gibt einfach wahnsinnig viele Münchner Lackaffen. Und der Typ ist genauso einer. Bestimmt auch kein schlechter Mensch. So einer mit kleinen Socken, die noch nie wirklich Probleme haben. Für die so Typen mit Strähnen in Haar, ja, wir gehen in die Isar. Ich habe mich neulich schon mal ausgekotzt über die Lambrasbader-Typen. Wie gesagt, ich finde Bayern, ich mag das da gerne. Aber diese verfickt viele Münchner, die noch nie ein Problem hatten, die in ihrem sonnigen Gemüt einfach denken, wir sind irgendwelche Freaks, wir Norddeutschen, die man anrufen kann, weil die einfach nicht die Tiefe hatten. Dafür habt ihr immer schönes Wetter, immer gutes Essen, werdet vielleicht sogar älter oder sonst was, ist mir scheißegal. Aber dieses oberflächliche Arschlochverhalten von so Typen, die denken, wir sind hier in Norddeutschland, das ist mir voll der Verrückte, den rufe ich jetzt mal an oder sonst was, weil ihr einfach nicht das Verrückteste, was die haben in München. Nehmt mir mal einen verrückten, geilen Künstler aus München.
Friedrich Bulli Herbig. Oder so.
Bulli Herbig. Ja, siehste, das meine ich nämlich. Das ist nämlich das Problem. Ja. Genau das ist das Problem. Das ist aber auch okay. Dafür haben die ihren Scheiß zusammen, haben super Klima, aber die haben auch so, ja, muss man mal angucken, ja, der Olli Schulz ist so verrückt, der mit der Gitarre. So eine Typen, die kleine Socken tragen und auch mit ihrer Eulen da irgendwie,
die genau so kleine Socken. Kleine Socken meinst du diese Füßlinge, wo man einfach die
Füßlinge
Socken.
Füßlinge meine ich.
Wo man genau, die Socken nicht
diese
sieht,
Füßlinge-Typen.
Mit so komischen Leinenschuhen, wo man aber dann denkt, das kann doch nicht sein, dass der da ohne Socken drin ist. Dann guck mal näher ran, hat er so Socken, die so ganz knapp über den Rand noch rüber gucken oder fast gar nicht sichtbar sind. Finde ich auch zum Kotzen ekelhaft.
Ja, und das noch schlimmer sind aber die, wo nur diese ganz Mini-Socken, die noch nicht mal, die nur so über den Fußzeh gehen und alles frei sind. Es gibt noch eine härtere Version.
Boah, ja, ich weiß, was du meinst. Wenn man die dann auszieht, oder wenn, ich habe noch nie solche Socken besessen, aber ja, ich hatte mal Füßlinge. Ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich mal gedacht habe, jetzt steige ich ein ins Füßling-Game. Ich wurde aber sehr verachtet von meiner Nord, völlig zu Recht.
Der Einzige, der es tragen darf, ist Philipp Stürer, mein Booker, weil der Jogger ist und der irgendwie sowieso dauernd die Socken ausziehen muss. Bei dem ist das völlig in Ordnung. Ah. Ansonsten diese Füßlinge einfach, da ging es nämlich los, dass die Welt bergab ging, als die Männer angefangen haben. Und es geht hier nicht um Männlichkeit oder sonst was. Du siehst einfach aus wie ein Vollprolet, also wie ein Vollidi. Wie ein Idi siehst du aus. Wie Flossen, als wenn da so weiße Flossen unten dran sind. Und dann nochmal zu München und dieser Schickerie, lalalala, dieses Ding von diesen Leute, die so für die alles so, das ist ja völlig verrückt, was die hier so machen. Das ist so ein Münchner Ding, das ist mir aufgefallen. Und das sind aber nicht die auf mein Konzert kommen normalerweise. Aber das kotzt mich so an manchmal. Dieses oberflächliche, gut gelaunte ekelt mich an, weil ich es nicht habe in mir. Und dieses, ich will doch niemanden, den Freak musst du mal kennenlernen oder so.
Ja, aber das war wahrscheinlich die Thermik des Abends. Da haben die sich einfach hochgeschaukelt, junge Leute. Und einer sagt dann irgendwann, ey Leute, ich glaube, ihr habt die Nummer von Olli Schulz in meinem Handy. Ja. Wir rufen sie genau jetzt an. Ja, traust du dich nicht? Doch, trau ich mich. Und dann weißt du, wie junge Leute sind. Und dann machen die Prank-Calls nachts um drei mit ein paar Kölsch und Kopf und sowas. Noch
nicht mal Prank-Call, der wollte sich einfach profilieren und sagen, jetzt sag noch mal was Witziges. Der hat schon so einen Spruch. Hier, neulich hast du, als ich angerufen habe, auch sowas gesagt. Leck mich am Arsch,
ja,
Alter.
Aber, ruf weißt
mich
du,
nicht um einen nachts an und frag nach witzigen Sachen.
Wir sind jetzt, ich merke das auch auf der Arbeit, wir sind jetzt langsam in so einer Lebensphase, wo man auch mal junge Leute mal so ein bisschen von alleine lassen muss. Du musst Grenzen setzen, aber du musst auch Leute gönnen können. Du musst auch, du weißt ja, wie du mit 20 warst, Alter, oder mit 25, Olli.
Da war ich auch zu. Deswegen ist es auch gar nicht so, dass es darum, es ging einfach nur darum, dass diese Haltung, das hat mich, wahrscheinlich würde ich nur meinen Frust ablassen, weil ich einfach unheimlich gerne, immer super Konzerte in Süddeutschland, das muss man sagen, es geht aber, es gibt genauso eine blasierten Hanseaten, so Leute aus reichen Familien, die noch nie irgendwie Dreck gefressen haben, das heißt nicht, dass es schlechte Menschen sind, aber die für die auch alles, das ist ja total verrückt, also es gibt auch so Hamburger Schnösel und so genau so eine Typen, so Leute, das hat auch was mit, also es geht auch nicht darum, ob du jetzt im Wohlstand aufwächst oder nicht,
doch,
sondern wie blasiert
doch,
du bist oder
ja,
nicht.
Doch, es hat ein bisschen was auch mit Wohlstand zu tun. Doch, doch.
Ja, ich kenne aber auch Leute, die aus verdammt guten, reichen, wohlhabenden Haus kommen und mit denen ich Musik schon gemacht habe oder sonst oder andere Sachen oder die ich einfach kenne und wo das nie ein Thema ist. Es kommt auch ein bisschen auf deine Sozialisierung
aber,
an. Wenn du in deinem Käfig aufwächst in einer Villa und hast irgendwie nur, gehst auf ein Internat. Ich wohne nicht weit entfernt von so einer internationalen Schule. Da sind die Straßen dicht geparkt mit Muddis, mit SUVs, mit High Heels, die da gestresst aussteigen und ihr Kind alle abholen oder auch mit Chauffeuren und so, wo ich so denke, okay, du wirst immer nur einen Teilausschnitt kriegen deines Lebens. Das ist wahrscheinlich genauso wie bei Insta-Models, die alle nach Dubai und ihre scheiß Fotos machen und ganz viele Typen denken, oh wie geil, die alte in Dubai, die muss ich dir für ein Leben und so. Aber das ist alles so eine glatte, langweilige Welt und wenn man auf so manchmal Leute stößt, dann hat man das Gefühl, dass man für die total der Irre ist, nur weil man irgendwie nicht in diesem Instagram, in dem New York-Filter lebt oder in dem nicht wie, also du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Damit kommen wir auch, also ich lass mich das Instagram-Thema.
Nicht weiter.
Nee, aber lass mich das Instagram-Thema. Ich bin tatsächlich durch einen Journalisten, ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, weil er hat mich gebeten, da jetzt keine Details zu nennen. Das mache ich auch gerne nicht. Aber ich bin durch einen Journalisten auf ein Rabbit Hole gestoßen. Es gibt eine bestimmte Art von Instagram-Nutzerin, die eben nicht in dieser Model-Welt unterwegs sind. Ich kann es ruhig beschreiben. Es ist so die Mami hat ein super schönes Haus und Instagram den ganzen Tag Welt. Gerne mit einem irgendwie phantomartig erfolgreichen Ehemann, der irgendwas macht, wo man nicht genau weiß, was. Aber es ist immer genug Geld da für Mikrozementfliesen oder irgendwie tolle neue irgendwie Arbeitsplatten in dieser tollen Bulltaub-Küche für 150.000 Euro. Und da bin ich leider wirklich in den letzten Wochen, pandemiebedingt wahrscheinlich, so ein bisschen versackt in dieser komischen, apolitischen, Hauptsache uns geht's schön und wir haben irgendwie, ich mache meinen Kindern morgens zur Schule Bento-Boxes und film euch das nochmal ganz kurz, wie viel verschiedene Sachen. Alter, ich habe früher eine Capri, so eine Cola und eine Milchschnitte mit zur Schule
bekommen. Ja, diese Scheiße, hey, wir haben jetzt, morgen kommt unsere neue Küche und das zeigen wir euch jetzt mal. Ich will deine Küche nicht sehen und deine Kinder will ich auch nicht sehen und so. Dann macht das, warum kann man das nicht machen, einfach so in so einem, nur Freunde dürfen das sehen. Das ist doch schön, wenn du es mit deinen Freunden
ja,
machst,
und,
du,
dann,
den
dann,
nicht sehen kannst. Aber es muss ja immer, das muss ja die anonyme Masse auch sehen, weil damit man da auch noch Fans abzweigen kann, die deinen Lifestyle irgendwie supporten.
Ja, ich hatte so. Mal so eine Zeit, es ging los bei mir, da hatte ich so eine Pamela Reif Instagram-Phase, Caro Dauer, so geile, so weißt du, so irgendwie Pokeball und irgendwie auf den Malediven rumflätzen. Das war aber irgendwann langweilig und es ist tatsächlich...
Ja, das sind aber auch meistens, muss man dazu sagen, nette Leute, die das einfach vielleicht gut machen und sonst
ja.
Was anfangen. Schlimm wird's, wenn die Leute... Es gibt ja welche, die haben das professionalisiert und machen das auf eine gute Art und Weise. Und dann gibt's so Leute, die, egal, also ich finde generell aber auch, ich will gar nicht wissen, was da auch... Ich finde auch diese Ungerechtigkeit in der heutigen Zeit, ich weiß, ich rede wild durcheinander, zwischen Leute, die jetzt gerade irgendwo arbeiten müssen, auf irgendeiner Intensivstation, die jetzt Pfleger sind, das Geld, was die kriegen, und irgend so ein Prollo oder so eine Olle, diese ganze Arschlochbande
an Leuten. Ja, ich wollte sagen, ich habe das überkommen. Ich bin raus aus diesem Game und ich bin in dieser Bubble gelandet, die viel mehr kontinuierliche Schmerzen bereitet. Ich fahre ja zum Beispiel auch manchmal immer noch gerne nach der Sendung oder wenn ich einen freien Abend habe, durch Köln-Widdersdorf. Das ist immer auf dem Weg nach Hause. Ich wohne ja etwas außerhalb von Köln und dann kann man auf dem Weg da schön durchfahren. Und das ist so ein Stadtteil, unglaublich teuer, ganz viel teure Luxushäuser. Und da guckst du durch diese kleinen Schießscharten, weil die wurden alle gebaut, diese Häuser, zu einer Zeit, als so diese komischen energieeffizienten Häuser so modern waren und die Fenster ganz klein waren, bis dann irgendwie dann 3 Jahre später man gemerkt hat, dass es einfach dunkel und ungemütlich ist und die Häuser schwitzen und dass es irgendwie Schimmel gibt. Und dann kann man durch diese Schießscharten in diese Küchen reingucken und sieht dann diese, das ist eben dieses neue Game, in das ich jetzt eingestiegen bin bei Instagram, diese scheinbar zufriedenen Mütter, die aber so eine perfekte illustrierten Familie haben, die sie auch so präsentieren. Die Guten machen ab und zu nochmal so Emojis über die Gesichter ihrer Kinder. Die meisten anderen, denen ist eigentlich völlig scheißegal. Die Kinder werden auch mitverkauft direkt. Haben unglaublich, die sind dann aber so hin und her gerissen zwischen, guck mal, ich habe was Neues, Schönes, irgendwie so einen neuen Kaschmir-Umhang bestellt. Schaut euch mal, der sitzt ganz toll. Hier ist der Bestellcode. Dann gibt's aber auch so Muttertipps. Und es wird auch noch parallel ein Haus gebaut und man denkt die ganze Zeit, hier wird die komplette Wertschöpfungskette ausgenutzt.
Ja,
also alles, was ich hier sehe, ist irgendwie verkauft, da ist eine Firma mit drin, da ist irgendwie ein Rabattcode, den man irgendwie eingibt. Es ist alles irgendwie wie so ein Theaterstück, wo man dann immer, was macht ihr eigentlich, wenn die Kamera aus ist? Worüber redet ihr denn da? Über die Followerzahlen?
Dann ist leer. Ja, dann sitzen beide nebeneinander und gucken auf Feedback. Auf das Feedback, was man bekommen hat, zu der Story, über die man gearbeitet hat. Und dann sitzt man so nebeneinander. Das ist vielleicht das Gute. Momentan gibt es keine öffentlichen, warum sollte es auch öffentliche Cafés noch geben? Damit ich die Leute sehen kann, wie sie auf ihre Laptops starren oder was. Und auf ihre Handys. Das ist doch, ich meine, ganz ehrlich, so, die Welt ist ja sowieso ausgerichtet inzwischen, dass das Handy dich dominiert und du nicht das Handy, sondern, und was ich gerade nochmal trotzdem einmal sagen musste,
ich hab's
geht mir einfach
weil,
durch den Kopf, Jan,
ja. Ich weiß, dass, was du meinst.
Durch den Kopf, dass Leute, die gerade echt einen harten Job haben und die Welt ist gerade so aufgeteilt und dann gehst du auf Instagram und siehst immer noch Leute, hey, ich fliege jetzt mal kurz dahin, das muss jetzt einfach mal sein und hier, das Produkt und du weißt genau, die verdienen einfach mal irgendwie, ja, eine Menge, viel, viel mehr Geld und diese Gerechtigkeit ist einfach nicht richtig. Ich meine, jeder, wir sind auch Medientypen, die Geld verdienen und einen guten Job haben und alles so. Ich finde trotzdem, dass das momentan alles nicht zusammenpasst und kollidiert mit vor allem Leuten, die nur davon leben, dass sie Produkte in die Kamera haben und wahrscheinlich das 10-fache verdienen von Leuten, die jeden Tag mit alten Menschen oder mit kranken Menschen zu tun haben.
Ich weiß, das ist so ein moralisches, aber so ist diese, und das wird immer weiter so gehen, weil Firmen immer weiter sehen, die ist beliebt, die ist geil, der geben wir das Geld, die zeigen unsere Produkte
und die machen das natürlich. Man kann es doch nicht mal jedem Menschen vorwerfen. Es ist trotzdem einfach komplett ungerecht.
Ja, ich glaube, die Leute, die diese komischen Produkte an die Kamera halten, ich glaube nicht, dass die wirklich viel verdienen. Da musst du schon sehr viele Follower haben und das so richtig ausnutzen und da irgendwie eine Agentur hinter dir. Ich glaube, viele kriegen einfach nur was geschenkt, halten das in die Kamera und das reicht dann
ja,
auch schon.
Ja, Laura zum Beispiel. Laura kriegt jeden Tag in dem Events.
Ich wollte das gerade sagen.
Das gesehen. Hast du das gesehen?
Ja,
ganz teure Sachen jeden
Nein,
Tag.
Ey, was ist denn? Hat das also ganz kurz den Adventskalender von Laura Müller, die Freundin vom Wendler. Ist das, am Anfang habe ich gedacht, der Wendler hat sich jetzt Mühe gegeben. Ich halte den aber nicht für den Typen, der da sitzt und irgendwie in diesem Geschenkpapier diese Sachen einpackt. Ich glaube, er steckt dahinter, weil die Produkte, die da drin sind, das ist schon so, wie Wendler denkt, dass Frauen das wollen. So immer ja, irgendwas von Louis Vuitton.
Aber da sind richtig teure Sachen dabei gewesen, wo du eigentlich vor allem nicht der Wendler, die umsonst kriegt. Also entweder er verschuldet sich jetzt nochmal richtig oder hat irgendeinen Deal gemacht. Oder er kriegt von Telegram viel Geld, weil er diese nach vorne gebracht hat im Internet.
Ich glaube nicht. Ich frage mich aber, das Konzept von Laura Müllers Adventskalender, hat das der Wendler selbst organisiert? Ich traue dem zwar zu, dass das irgendwie so ein Streichler ist irgendwie mit der Laura und irgendwie Bussi Bussi und guck mal hier, ein Geschenk und so. Aber dass er sich da hinsetzt und 24 Geschenke in dem Format einpackt und dann das irgendwie, das glaube ich nicht. Die Sachen, die da drin sind, sind auch obszön teuer. Da guckt wahrscheinlich der Gerichtsvollzieher in Dienstlaken schon ganz genau, was da irgendwie verschenkt wird. Hat er da irgendwie mich interessiert unternehmerisch, hat er da eine Firmenkonstruktion extra dafür gegründet, damit er irgendwie ohne seine Insolvenzmasse zu berühren, diesen Adventskalender seiner Laura machen kann? Oder ist das irgendwie eine Firma, die das für Laura macht? Ist das ein Dienstleister?
Vielleicht
sind
das doch alles Fake-Sachen, ich habe keine Ahnung. Also zu viele habe ich, aber es ist sehr teures Sachen und sie hat...
Dior-Parfum, ein iPhone, Dior, genau. Irgendwie was, also wirklich, stell mal vor,
die Sache ist nur, wenn du jeden Tag, 24 Tage, jeden Tag so ein geiles, teures Geschenk, was willst du denn da noch zu Weihnachten schenken? Und was ist denn dir überhaupt noch irgendwie, hast du überhaupt noch Wertschätzung? Benutzt du die Sachen überhaupt noch? Oder wahrscheinlich, wenn die einmal in die Kamera gezeigt, die Schuhe werden mal in 3 Monaten getragen, wenn der Wendler überhaupt noch mal auf irgendeine Party eingeladen wird, wo Laura die Schuhe trägt.
Ja, er wird wahrscheinlich
eingeladen. Laura trägt die Schuhe erst mit ihrem nächsten Freund.
Ich glaube, der Wendler wird oft eingeladen. Ich glaube, der darf einfach die USA nicht verlassen, weil und auch die Nachbarschaft in Florida nicht, weil er weiß, dann klicken die Handschellen und dann wird er irgendwie vor so ein Amtsgericht gezogen. Eben noch am Pool gelegen mit seinem komischen Gebot da mit den 2 Motoren und Laura ein iPhone geschenkt und ja, dann zack in Dienstlagen.
Das wird auch in einem Jahrhundertrückblick, wenn die Menschen es wieder irgendwie sich gefangen haben und wir schon lange tot sind, dann wird man auch nochmal vielleicht, weil die Digitalisierung das zulässt, gucken und denken, guck mal damals, da haben die Deutschen tatsächlich viel über Michael Wendler.
Nein, das glaube ich nicht.
Attila Hildmann
geredet. Nein, ich glaube
über Sonne Idioten.
Ich glaube,
den hat man wirklich eine dringlich und wichtig oder dachte, einer ist krank, der andere ist dumm, vielleicht auch beides, man weiß es nicht genau, aber das überhaupt so ein, spricht auch gerade für den Zustand unserer gesamten Kultur, dass das so Themen sind, also über die man so redet.
Ich hatte in der Schule so ein tolles Geschichtsbuch, das war so ein ganz dicker Wälzer, 100 Jahre deutsche Geschichte, und der war so aufgemacht, wie so jedes Jahr hatte so Zeitungsartikel mit den wichtigsten Erinnerungen aus den Jahren. Und ich wette, wenn in 100 Jahren der zweite Band rauskommt über die 100 Jahre von 2000 bis 2100, ist von dieser Zeit steht da weder was vom Wendler drin, noch von uns steht da irgendwas drin. Es wird die Pandemie drin sein, aber diese ganzen Sachen, die wir so wichtig nehmen, wir spüren nicht, was Geschichte ist. Selbst Historiker wissen nicht, was in 20 oder 30 Jahren historisch wichtig ist, und zwar so, dass es in solchen komischen Almanachs drin ist. Ich glaube, man merkt das nicht.
Wahrscheinlich hast du recht.
Dazu
kommt noch, dass gerade was diese Pandemie auch noch mit sich bringt, Jan, wenn wir schon gerade den Zustand der Zeit versuchen festzuhalten, dass die Leute dadurch, dass sie viel zu Hause sind, auch viel am Meckern sind. Also was momentan so abgeht im Internet, das liegt einfach auch daran, dass kaum einer weggeht. Dadurch ist die Frustration größer. Und deswegen weiße privilegierte Menschen beschimpfen andere weiße privilegierte Menschen, dass sie weiße privilegierte Menschen sind. Das ist so ein Kreislauf, der mir auch besonders auffällt, wo man gar nicht weiter mitarbeiten will oder irgendwas so. Und jeder sucht irgendwie, der Schuld, das ist hier, der ist derjenige, der Vertreter, das ist doch der. Und in einer Dynamik und einem, das liegt daran, weil die alle viel zu Hause sind gerade und auch alle genervt sind. Und alle, die genervt sind, denken, bei irgendjemand läuft's gerade noch gut. Aber ganz ehrlich, bei den wenigsten läuft's gerade richtig gut. Ja, also müssen die einfach auch genervt sind, gar nicht so wütend sein, sondern wichtig ist auch ab und zu mal die Luft anzuhalten, atmen, um was für sich zu tun.
Und die große Gemeinsamkeit ist tatsächlich, dass alle Leute irgendwie mehr Zeit haben, ab morgen wahrscheinlich dann auch wieder mit den Kindern zu Hause, in irgendwelchen merkwürdigen Unterrichtskonstruktionen. Und tatsächlich ist das nicht spannend, was wir auch schon Anfang des Jahres festgestellt haben, als es so richtig losging, dass man auf einmal sich wieder für die elementaren Dinge interessiert, die wirklich wichtig sind, nämlich zum Beispiel Essen. Man weiß, man lernt zu schätzen, man lernt sich zu verbessern und irgendwie Gerichte versucht man nachzukochen, man informiert sich über Dinge, die man früher nicht gemacht hat. Die Dinge, die noch aufhaben werden, wahrscheinlich sind irgendwie die Lebensmittelgeschäfte, und das ist aber dann am Ende dann doch auch das, was alle dann verbindet. Ich finde, das ist irgendwie auch Was sehr tröstlich ist. Ich möchte was auf die Fidi und Bumsi Playlist machen. Ich muss nämlich, ich habe Grünkohl auf dem Herd. Ich
hab den musst du jetzt umrühren. Wir haben jetzt, warte mal kurz, wie lange?
Lass uns nicht über Zeit reden. Dass die Zeit ist eh relativ in der Pandemie. Ich möchte einen Song auf die Playlist tun. Und zwar.
Wäre geil, wenn du noch jetzt im Laufe deines Alter, wenn esoterisch wirst.
Nee, das wird nicht passieren.
So ein Ding, womit keiner rechnen würde.
Aber
seit du auf einmal anfangen würdest, esoterisch zu werden.
Es gab zwei esoterische Momente in meinem Leben. Esoterischer Moment eins vor
fünf. Das erste Mal gesungen hast.
Und gemerkt hast. Und dann hast du Swarovski-Kristalle gefunden.
Okay. Und der zweite. Erste war Vorhaut. Und der zweite.
Sorry. Hashtag Boomer-Cringe.
Ja, das war schon wieder so Boomer-Cringe, ey. Wir müssen die Sendung eigentlich echt umbenennen im Boomer Cringe.
Ich glaube, das Wort Boomer Cringe ist unser Weg, unsere Slippery Slope ins Merchandise Game. Weil wir könnten mit dem Wort Boomer Cringe, wir könnten zum Beispiel aufrufen im Podcast, hey Leute, wir haben keinen Bock auf T-Shirts und wir finden das peinlich und ist auch egal eigentlich, weil darum geht's nicht. Aber wir würden, wenn ihr Bock habt, die Marke Boomer Cringe, die müssen wir noch schnell reservieren. Wenn ihr Bock habt, die Marke Boomer Cringe zu nutzen, wir machen dann auch Werbung für euer Produkt. Also wenn ihr zum Beispiel Allgäuer Latschenkiefer sagt, wir haben Fußbalsam mit dem Label Boomer Cringe. Wir würden ein Produkt dann immer freigeben, mit unseren Gesichtern drauf, und dann wird das abverkauft, und dann ist das nächste Produkt dran. Aber wir gehen komplett, aber das muss alles im
Einzelnen. Das ist ja wie Höhle des Löwen mit Maschmeyer. Genau, wir beide, weißt du was?
Ja.
Da rufen wir Joko an und machen Fernsehprodukt.
Nein.
Wer will die, und dann sitzen wir beide so auf Stühlen, und dann kommen so Leute, Startup-Unternehmen, und sagen, ja, wir würden gerne Boomer Crunch Kroketten machen.
Cringe. Nee, also pass auf, es müsste sowas Boomer sein. Cringe. Ich fände es geil, die Produkte müssten alles Supermarktprodukte sein. Ich bin Supermarkttyp. Ich möchte gerne auf einer Cornflakes-Packung Boomer Cringe lesen. Und Kellogg's Boomer Cringe ist wirklich eine Sache, da würde ich auch sagen, okay, gerne mit. Aber dann müsste das Produkt, dann gibt es nur 1000 Stück da oder keine Ahnung, 20.000 Stück, und dann sind die verkauft. Und dann überlegen wir gemeinsam, was wir als nächstes machen. Und es gibt nie zwei Produkte, und irgendwann ist das Experiment beendet. Und es ist, glaube ich, auch nicht zum Geldverdienen. Aber ich fände es einfach eine geile Idee, wenn man durch das Supermarktregal läuft und dann gibt es einfach ein. Alles mal irgendwas, auch mal Spreewalder Gurken, die Boomer Cringe Version.
Im Supermarkt. Ja, ich meine, wenn Capital Bra das macht, dann sollten wir eigentlich auch die Möglichkeit haben, vielleicht das hinzukriegen.
Ja, aber nicht. Es darf nicht ein Produkt sein.
Von Otto gibt's alle Produkte inzwischen. Gibt's
Nein.
sogar Pflanzen.
Aber ich will nicht irgendwie 30. Ich will das nicht als Supermarke, sondern wir nehmen uns ein Produkt vor und dann gibt's eine Anfrage von, keine Ahnung, habt ihr Bock Spreewald Gurken mit so einer Dillwürzung? Die Marke ist, also wir haben das Gefühl, wir kriegen die nicht verkauft, aber mit der Marke Boomer Cringe kriegen wir 1000 Gläser weg davon. Und dann hast du irgendwie einmal so eine Woche lang steht dann Boomer Cringe saure Gurken irgendwo, und dann ist das aber auch wieder weg, und dann gibt's beim nächsten Mal dann irgendwie was Neues. Ist doch mal eine gute Idee, aber man verdient, glaube ich, kein Geld damit. Egal, was wollte ich jetzt? Achso,
du wolltest einen Song auf die Fidi und Bumsi-Liste passen und dann Grünkohl mal umrühren.
Das muss ich jetzt gleich machen, und zwar zwei Songs. Erster Song natürlich, All I Want for Christmas Is You von Mariah Carey. Einfach weil ich's, ist aber ein Gaffel getrunken, und All I Want for Christmas Is You von Mariah Carey.
Weißt du, was ich noch am Meer hasse?
It begins to look a bit like it's beginning Christmas. To look a lot like Christmas.
Everywhere I go.
Oh, hasse ich auch so dermaßen. Er hat Wham abgelöst, schon lange abgelöst.
It begins to look a lot like Christmas.
Oh, da könnte really sofort aggressiv werden.
Maybe it's cold
was
outside.
Was packst du raus auf die Liste?
Ich möchte auf die Liste einen Titel.
Mariah Carey?
Mariah Carey und All I Want for Christmas Is You, einfach weil ich ein Weihnachtswichtel bin. Möchte den Song History Has Its Eyes on You von Christopher Jackson aus dem Original Broadway Musical Hamilton, das er auch in Hamburg laufen soll, irgendwie nächstes Jahr. Wahrscheinlich auf Deutsch übersetzt und mit Alexander Klavs in allen Rollen. Und irgendwie kommen auch noch Holle in Katzenkostüm da noch mit drauf, damit das Deutschland gut findet. History Has Its Eyes on You, weil ich das eine schöne, einen sehr schönen Satz finde. Die Geschichte hat ihre Augen auf dir, und das ist letztlich, was du zum einen nicht beeinflussen kannst. Who lives, who dies, who tells your story? Also wer lebt, wer stirbt und wer deine Geschichte erzählt. Und dass die Geschichte eben zuschaut und auch, glaube ich, jetzt uns zuschaut in größeren Zusammenhängen, wie wir die Scheiße jetzt hier regeln. Und alleine überleg mal, wir haben im März hier gesessen, haben gedacht, fuck Pandemie, und wenn alles gut läuft, sind wir im Mai damit durch, weil alle geimpft sind. Und zwar wirklich von der weltweiten Pandemie bis hin zur Impfung der gesamten Menschheit innerhalb von einem fucking Jahr. Vor 100 Jahren sind noch 50 Millionen Menschen an der spanischen Grippe gestorben, wo es keine Impfung gab und die Pandemie einfach alles aufgefressen hat und die Leute einfach nicht wussten, was passiert. Und jetzt kriegen wir das in einem Jahr geregelt, mit zwar vielen Toten, aber trotzdem irgendwie, naja. History has its eyes on you und Mariah Carey von mir auf der Liste.
Ich packe ein bisschen Punkrock auf. Vielen Dank, liebe Grüße an Sebastian Matzen, der hat mir dieses Buch empfohlen, die Bad Religion Story, das Buch meiner absoluten Lieblingspunkband, einer meiner ersten großen Lieben, 1990 mit 17 gesehen in der Markthalle und es war eine unfassbare Erleuchtung für mich, eine melodiöse Punkband mit politischen, schlauen Texten und zwischen 88 und 95 haben die jedes Jahr eine geile Platte gemacht. Riesiger Fan gewesen, dann habe ich die ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe einfach andere Musik gehört. Und trotzdem, die haben so viele tolle Songs gemacht. Bad Religion, eine Wahnsinnsband. Und ich liebe die Biografie gerade und höre diese ganzen alten Platten wieder. Und eine Platte war ganz besonders, weil sie versucht haben, da ein bisschen was anders zu machen. Die Platte hieß Recipe for Hate und der Song Skyscraper, den packe ich darauf. Und das ist der letzte Song auf der Platte, ein Wahnsinnssong. Und dann packe ich noch eine gute alte Hamburger Punkband auf die Liste. Oma Hans mit Ideale Fadenkreuze. Höre ich gerade jeden Morgen zum Aufstehen. Oh. Das ist ein Megasong.
Wir sind gleich wieder da. Ich rühre jetzt einen Grünkohl um und dann hören wir uns gleich wieder mit den großen fünf. Die großen fünf Dinge, die man so als Goodie bekommt, als Dankeschön fürs Impfen. Aber das Leben ist doch das Hauptgoodie, oder?
Also ist da, das Leben ist das Hauptgoodie. Wir haben gerade alle, die diese Sendung hören können und gerade, oder also, die haben gerade den Hauptgoodie gemacht, weil die sind am Leben auf alle Fälle. Das ist schon der Hauptpreis, den du kriegen kannst, auf diesem Planeten am Leben zu sein. Viel mehr gibt's da nicht, finde ich. Also was da rankommen könnte.
Ja, vielleicht wechseln wir gleich nochmal das Thema der großen fünf, aber wir sind auf jeden Fall gleich wieder da und
ich habe auch noch ein paar wichtige Themen mit dir zu besprechen.
Du, ich auch. Dritter Advent ist heute und es gibt Dinge zu besprechen,
oder?
Es ist letzte Woche der zweite. Dies ist jetzt der dritte Advent, Olli. Herzlich willkommen.
Oh, muss ich kurz sagen. Heute läuft beim Adventskalender muss ich ganz kurz nochmal erzählen, eine Geschichte, die ich geschrieben habe über drei Frauen, die den verlassenen Erdball in Zukunft nochmal besuchen wollen. Und das ist eine futuristische Geschichte, die ich mit Rasmus Engler zusammen geschrieben habe, meinem Freund, mit dem ich jetzt alles gerade zusammen mache. Und Eva Schulz hat diese Geschichte gelesen. Eva Schulz, die dieses Jahr für mich meiner Meinung nach, also ich bin ja bei wenig Podcasts zu Gast, aber das war das netteste Interview, das war ein total gutes Interview. Und irgendwie habe ich gedacht, die könnte ich mir gut vorstellen als Raumschiffkommandantin in so einem blauen Anzug vorne am Steuer, so eine auf der Kommandobrücke. Irgendwie weiß ich nicht. Ich habe beim Schreiben an Eva Schulz gedacht und dieser Text besteht aus so viel Fremdwörtern. Ich habe so viel Astronautenbegriffe so gegoogelt und sie hat das wirklich so hervorragend, es ist eine ganz außergewöhnliche Geschichte und sie hat das so toll gemacht. Liebe Grüße an Eva Schulz, das wollte ich nur sagen. Und deswegen ist das auch so ein Thema. In dieser Geschichte geht es darum, dass drei Frauen nochmal nach Elmshorn fliegen. Und du bist auch ganz kurz in dieser Geschichte, kommst auch ganz kurz vor.
Ich bin sehr gespannt und grüße auch lieb Eva Schulz und muss jetzt wirklich den Grünkohl umrühren, weil es ist ja ganz braun unten am Topf.
Und ich muss mal groß. Bis gleich.
Bis gleich.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt, aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Mach ich nicht. Elmshorn. Nö. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Nö.
Ja. Hier ist Fest und Flauschig, ist der dritte Advent. Wir haben heute den 13. Dezember, es ist Sonntag. Ihr lebt wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum oder habt Verbindungen zum deutschsprachigen Raum auf dem Planeten Erde. Im Jahr 2020. Es ist ein beschissenes Jahr.
Genau. Außer ihr seid tibetanischer Koch in einem abgelegenen Kloster und müsst einfach jeden Tag 70 hungrige buddhistische Mönche füttern und lebt da völlig abgeschieden in einer total harmonischen Atmosphäre. Dann kriegt ihr vielleicht gar nichts davon mit. Es gibt Leute, die kriegen davon nichts mit, weil die sowieso generell nie rauskommen. Oder
meinst du, es gibt Leute, die irgendwo im Himalaya leben, die wirklich von der Pandemie noch nichts mitbekommen haben? Ich glaube, so remote. Ach, das ist, glaube ich, sehr selten. So ein paar indigene Völker auf Inseln, die man nicht betreten darf oder sowas. Aber ich glaube, ansonsten
ist ansonsten ist das relativ en vogue gerade. Es ist auch einfach, du musst da einfach mitmachen beim Corona-Ding. Das ist einfach gerade.
Und ich glaube, wir Deutschen oder wir Leute im deutschsprachigen Raum haben viel dazu beigetragen, dass auf der ganzen Welt rumkommt. Weil ich meine, wer ist denn der Rucksackmensch? Der Deutsche hier wohl.
Der hat deutsche Backpacker.
Jack Wolfskin. Wer hat denn hier die Mehrzweckjacke erfunden, die Übergangsjacke erfunden, den Klettverschluss? Also nicht erfunden, aber quasi in der Praxis richtig mal so ausgefahren. Das ist ja. Der Deutsche. Der werden 260 Länder, die ihn irgendwie gerne aufnehmen und den besten Pass, mit dem man überall hin kann. Wer wird denn von allen gleichermaßen gehasst und geliebt? So dass man denkt, ach komm, ist egal, wenn er hier ist. Der Deutsche ja wohl.
Genau, das ist übrigens ein Thema, was ich neulich mit dir genau so mal besprechen wollte. Wie das eigentlich bei dir ist, ist jetzt heute vielleicht nicht der richtige Tag und momentan auch nicht das Thema vielleicht, aber wie das so bei dir ist, wenn du im Ausland gefragt wirst, wo du herkommst, ob du mit Stolz, unangenehm oder ganz einfach sagst, yeah, I'm German, ob du, wie kommst du,
kommt immer mal drauf an, also wenn mich jemand auf Deutsch fragt, dann sage ich immer, wenn jemand mich auf Deutsch fragt, wo kommst du her, sage ich, moi?
Nee, wenn du im Ausland bist und jemand fragt dich auf Englisch oder auf Deutsch.
Yeah, I'm Jan, I'm from Texas. No. Nein, ich sag immer, ich muss, wenn mich jemand anspricht, dann wissen die meisten, auch wer ich bin. Und ansonsten werde ich selten angesprochen. Ich finde es manchmal ganz, so ein YouTube-Video gesehen, wo einer irgendwie so, läuft einer auf der Straße lang durch New York, durch Manhattan, macht dann, und dann sagt er, und die sich umgedreht haben, das sind Touristen. Ja. Und alle anderen laufen so straight weiter. Ich bin immer, also hatte immer so zwei stolze Momente, wo ich irgendwie mal von irgendwie offensichtlich Südstaaten-Touristen in New York nach dem Weg gefragt wurde und dann schnell, relativ schnell zitternd zusammengebrochen bin. Ich wusste zwar, wo es lang geht, aber ich habe dann irgendwie es nicht hinbekommen, das zu artikulieren. Und das ist der auch ein geiler zweiter Moment, wo ich mir in New York so ein T-Shirt gekauft habe mit dem Kürzel vom Flughafen Tel Aviv, TLV, in weiß-blau, also einfach mit irgendwie mit der israelischen Flagge drauf, TLV. Bin dann im T-Shirt im Sommer durchgelaufen und wurde noch nie so oft von irgendwelchen Leuten, von irgendwelchen Idioten angehupt und irgendwie mit der Faust mit Gewalt bedroht, weil ich mit so einem fucking...
Wirklich?
Ja, wirklich. Zwei interessante außerkörperliche Erfahrungen in New York mit einem Tel Aviv-T-Shirt rumgelaufen und irgendwie mehrmals angebrüllt worden, was mir denn einfiele, mit einem Tel Aviv-T-Shirt rumzulaufen.
Ach ja. Mir fällt da gerade noch diese Doku ein, vor ein paar Tagen habe ich Phoenix angemacht und da lief die Doku Afghanistan, unser verwundetes Land. Hast du die gesehen? Nee, wahrscheinlich nicht.
Unser verwundetes, ist es inzwischen schon unsers, oder?
Nee, es ist nicht unser, das sagen die Menschen, die da gelebt haben. Ach so. Es ist die Aufarbeitung der Geschichte von Afghanistan und auch von Kabul. Vieles wusste ich schon, einiges wurde einem nochmal deutlich, aber anhand dieser Geschichte, dieses wirklich auch geschundenen Landes, was in den 60er, 70ern ja wahnsinnig progressiv und fortschrittlich war, was Kultur anging, was Musik, Jazz,
Marihuana.
Es ist wirklich so gewesen, dass Kabul eine Stadt war, die unfassbar progressiv war und sehr fortschrittlich gelebt hat. Das hat natürlich dem Islam nicht gefallen, die Leute, jedenfalls den Menschen nicht, die sehr, sehr traditionell gelebt haben. Es gab Unruhe, dann kamen die Kommunisten, es gab den Putsch, dann kamen die Russen und dann haben die Amis gesagt, wir müssen auch was tun und haben den islamischen Staat irgendwie mit Waffen unterstützt und haben damit ihre Feinde, die sie jetzt haben, damals, also die wirklich Militanten, finanziert. Und das Ganze will ich jetzt hier auch gar nicht aufarbeiten. Es ist nur eine traurige Geschichte zu sehen, wie auch schon Fortschritte oder ich habe generell das Gefühl, dass viele Sachen, die gerade behandelt werden, schon mal auf eine deutlich klügere Art und Weise behandelt wurde oder auch besprochen wurde und dass wir irgendwie so rückschrittlich alle gesellschaftlich gerade sind, was so eine Themen angeht. Und wenn man denkt, dass da in den 60er, 70er Jahren da tolle Bilder, es sind tolle Dokumentationen, kann ich jedem nur empfehlen, wie auch durch Machtstrukturen, sei es, ich will es gar nicht sagen, die Amis nur oder sonst was, aber Waffen und denen hat es natürlich nicht gefallen, dass die Russen dann in Afghanistan waren und haben ihre Truppen geschickt und dass so ein Land auseinandergerissen und zerstört wird durch Machtgefälle, das hat mich nochmal richtig berührt, weil das einfach das ursprüngliche Ding ist, worum es Kriege gibt, weil Menschen denken, sich über andere erheben zu müssen, Freiheiten ihnen wegzunehmen und ähnliches. Und das ist eine tolle Doku, die gibt es bestimmt irgendwo. Afghanistan, unser verwundetes Land, hat mich sehr berührt, als ich sie
gesehen habe. Das lief auf Phoenix. Ansonsten kann ich auch immer die Arte-Mediathek empfehlen. Da gibt es eigentlich auch immer irgendwelche sehr guten Dokus, wo man gar nicht gewusst hat, dass sie gelaufen sind und dann freut man sich. Und die sind meistens bei Arte. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Aber das sieht immer so elegant aus. Also auch die Arte-Mediathek. Man fühlt sich immer wie so ein, obwohl man nicht geduscht hat, wenn man die Arte-Mediathek aufmacht, denkt man so, oh, guck mal, ich gehe heute Abend ins Theater. Und man denkt dann, ist, man
hat das was. Das finde ich auch. Ich
wirklich,
das
ne?
Auch. Das ist auch immer noch schön. Ich finde auch, die haben das besser als viele große Streaming-Plattformen, also besser als Netflix, also übersichtlicher oder Amazon Prime. Das ist einfach besser aufgemacht bei Arte. Und auch irgendwie, obwohl Netflix ist auch okay, meiner Meinung nach. Also ich finde Amazon sehr schlecht.
Ja, und auch, ich finde Netflix, das hat, man hat sich so dran gewöhnt. Aber es ist ehrlich gesagt, muss man ehrlicherweise auch sagen, auch an Spotify, dabei, hat man sich ja eher mehr gewöhnt, als dass man denkt, ah ja, mega Handling, sondern es ist schon eher.
Andererseits denkt man, könnte man das besser machen. Da sind unheimlich viele Faktoren, wie du so eine Plattform für jeden benutzbar machst. Das ist ja nicht so einfach. Und ich glaube, dass auf alle Fälle gibt es so iTunes, nervt mich nur, stresst mich einfach nur, wenn ich da zum
Beispiel drauf gucke. weil du nicht weißt, was du gekauft hast, was du irgendwie dann bei Apple Music streamen musst, da ist Spotify schon besser, aber ich könnte zum Beispiel nicht ein Spotify bedienen, wo nur so 3 Knöpfe drauf sind, wie bei Netflix, sondern du brauchst das ja auch. Also Musiknerds müssen Playlists machen, du musst das sortieren, du hast irgendwie auch Reihenfolgen und Stimmungen, das ist schon alles wichtig, aber es ist trotzdem, ich denke bei Spotify immer, im Kern ist es halt irgendwie noch ein Nerd-Ding so. Es ist halt schon das Beste rausgeholt, aber es ist aber eigentlich ein Nerd-Ding.
Wo ich immer wieder erstaunt bin, wie Spotify, wenn ich da diese Zufallsplaylist oder ich suche einen Song und dann noch kommen 10 Lieder, wo ich denke, ja, alles mein Geschmack, das ist also wirklich auf einer ganz hohen... Also Geschmack, also das haben die wirklich unglaublich gut raufgekriegt mit diesem Zufalls, beziehungsweise, dass auf dich das zugeschnitten wird, die Musik. Ja. Und da sind wirklich gute Sachen bei mir bei, muss man schon sagen.
Also besser als der YouTube-Algorithmus, wo man dann immer denkt, wenn ich da jetzt draufklicke.
Algorithmus war das Wort, was ich gesucht habe.
Ja, genau. aber wenn ich bei YouTube irgendwelche Empfehlungen sehe, da ist immer 10 normale und einer ist immer irgendein wirrer Nazi in der Provinz, erzählt irgendwelche Sachen, die er rausgefunden hat über die Hohlerde. Und wirklich, du bist von normalen Phoenix-Beiträgen, bist du so schnell in irgendeiner rechtsextremen Suppe. Und bei das Facebook stimmt. Ist das auch so. Naja, Spotify funktioniert ja anders. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Das kann jedem mal passieren. Ich habe jetzt ganz viel vorhin über die kleinen Socken und die Mischner geredet. Ich hoffe, die Bayern an sich nehmen mir das
nicht übel. Ich weiß es wieder. Weil wir gerade über Phoenix und über Arte gesprochen haben. Ich habe diese Woche einen mega weirden, awkward, cringigen Binge-Cringe-Moment gehabt. Und zwar war das Boom-Cringe-Binge habe ich gehabt. Und zwar habe ich die erste jemals im Internet live per Livestream übertragene Sitzung des ZDF-Fernsehrats mir angeguckt. Und die dauerte 4 oder 5 Stunden. Es waren nicht so viele Leute im Chat, die das interessiert hat. Mich hat es ja zum einen interessiert, also ich arbeite ja da auch, bin ja nicht festangestellt, aber sondern habe eine Sendung da, also habe einen Auftrag bekommen, für die was zu machen. Und deswegen interessiere ich mich natürlich dafür. Aber es war ganz spannend zu sehen, weil der Fernsehrat, das gibt's bei Spotify nicht. Unser Fernsehrat heißt Daniel. Und der ist wie Nero. Und er macht so oder so. Daumen hoch, Daumen runter. Das Einzige, was ihn davon abhält, uns den Saft abzudrehen, sind diese sehr strengen Verträge. Wir haben noch einen Altvertrag. Wir haben noch Vertrag, wo noch ein D-Mark
aus der alten Bundesrepublik.
Ein D-Mark ausgehandelt.
Genau, die hat Genscher noch unterschrieben.
Wir haben einen Call-Jahr-Vertrag. Einen Call-Jahr-Vertrag im alten D-Netz noch.
Ja, das stimmt. Wir sind unkündbar. Wir Dinosaurier. Auch ein bisschen Gnadenbrot. Wir sitzen unser Gnadenbrot.
Genau, historischer Vertrag. Beim ZDF oder auch bei der ARD ist es ja so, da gibt es Rundfunkräte, weil das ist ja öffentlich finanziert und da muss auch die Öffentlichkeit, darf zwar nicht direkt mitsprechen, weil Medien ja unabhängig berichten sollen, das ist ganz wichtig, aber es gibt so eine Art Kontrollgremium. Und als ich bei Radio Bremen angefangen habe, 1999, war das eine der ersten zwei Dinge, habe ich sofort gelernt. Vorsicht beim Rundfunkrat, so heißt es bei der ARD, im Fernsehrat heißt es ZDF, Vorsicht vom Rundfunkrat und der Gleichstellungsbeauftragten. Das war Ende der 90er Jahre noch ein Kuriosum, die Gleichstellungsbeauftragte, aber der Rundfunkrat, da war das sehr, immer wenn man vor dem Rundfunkrat landete, war das immer schon sehr unangenehm. Das ist mir recht früh schon sehr oft passiert und bin deswegen da einigermaßen abgehärtet und habe zum ersten Mal tatsächlich jetzt eine Sitzung gesehen von so einem Gremium. Da sitzen Menschen...
Und wie war das?
Ja, sitzen Menschen aus allen Bevölkerungsschichten, die haben alle verschiedene... also zum Beispiel war da eine Frau, die artikuliert hat, dass es eine schöne Idee wäre, wenn man mehr darauf achten würde, dass mehr Frauen im ZDF-Programm vorkommen. Und die hat dann da wirklich in so einer ganz gesitteten, alles online, weil ja alle, also saßen zwar einige zusammen, aber die meisten waren zugeschaltet, und in so einer ganz gesitteten Gremie, ich habe das noch nie gesehen, so einer Gremiensitzung, wurden dann einer nach dem anderen, durfte dann was sagen, und es waren auch teilweise ernst, und dann auch wirklich dachte, guter Punkt. Da mussten sich die Verantwortlichen vom ZDF dann rechtfertigen und erklären. Das macht dann der Intendant und der Programmdirektor, und die Zuständigen im ZDF müssen dann irgendwie die Stimmung im Saal fühlen und dann irgendwas dazu sagen. Dann wird entschieden, ob das eine befriedigende Antwort war oder ob man dann nochmal drüber diskutieren möchte. So ganz irgendwie...
Wie so ein Plenum bei der Antifa.
Es war so irgendwie so rührende Bundesrepublik. Fand ich das total beruhigend, weil wenn ich mir... Ich habe zum Beispiel in so keine Ahnung, wie Regierungsarbeit aussieht. Aber ich stelle mir vor, es war zum Beispiel in dem, im Rundfunkrat des ZDF sitzt auch Franz Josef Jung, der ehemals Verteidigungsminister war. Der war Minister und hat irgendwie die Bundeswehr unter sich gehabt. Und jetzt sitzt er da in seiner komischen in seinem YouTube-Zimmer und macht irgendwie über WhatsApp oder Zoom macht er da irgendwie Fernsehrat und hat dann auch so ganz geil strukturiert gesprochen. Und ich glaube, Politiker in Deutschland, das sind Leute, die sowas einfach beherrschen in Gremium, weil ich würde irgendwann aufstehen und sagen, ich fick euch alle! Wenn das jetzt nicht nach meinem Kommando geht, dann flipp ich aus. Und das sind aber Leute, die können ihre Gefühle in Strukturen bringen und haben die Geduld, das über Monate und auch über Jahre ihr Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren und das dann trotzdem irgendwann in so Mikroschrittchen schaffen. Und du würdest zuerst ausflippen. Also du wirst auf jeden Fall
auch.
Sofort ausflippen.
Würdest
du irgendwie Freunde organisieren, die mit zwei Wehen in Deutschland fahren, hinter dir stehen?
Vor allem mit Deutschland fahren, das
würde ich machen, genau. Oder irgendwie eine Hamburger Flagge oder irgendwie ein Olli Schulz Logo. Pyros werden gezündet. Dann gibt's einen emotionalen Dann gehst du raus.
Ich gehe jetzt, dann brüll ich aber nochmal. Bevor ich rausgehe, brüll ich nochmal.
Und knallst mit der Tür. Dann sitze ich da, versuche irgendwie die Scherben zusammenzukehren. Es gelingt mir so zur Hälfte, dann werde ich aber auch unruhig, krieg Hunger, wäre dann irgendwie ungefähr einer, irgendwie ein langhaariger Typ, dessen Visage mir nicht passt, kriegt dann so zwei Sprüche gedrückt, dann wird der aggressiv, dann verzettel ich mich in den Kleinkrieg. Also bei mir wird es so mehrere Tage gehen, aber dann das komplett verbrannte Erde hinterlassen.
Nun stell ich mal, das kann bei dir auch schon ganz schön hektisch losgehen in der Diskussion. Ich
möchte den Unterschied machen. Du kommst halt dann wieder rein und alle sagen, ach, Olli, so schlimm war es nicht, weil die drei Tage, wo ich mich da reingefressen habe, ich komme dann nie wieder rein und du kommst am nächsten Tag einfach fresh, clean plate.
Weil ich einmal klar Schiff mache und mich aber auch entschuldigen kann.
Ja, aber ich.
Während du da ganz langsam
verbrannte
Stein
Erde.
Für Stein aus der Mauer ziehst.
Ich hab da verbrannte Erde gelassen und die hassen mich dann so richtig tief. Und bei dir sagen sie, ach komm, der Olli, war doch ganz lustig gestern.
Der hat sich mal, war ganz lustig auch. War ein bisschen wie früher bei den Einspielern im Heidepark mit Jugo und Klaas.
Aber wir lachen, aber es ist halt leider auch wirklich exakt genauso.
Aber das hat mir auch schon manchmal geholfen in Situationen, wenn man im Fernsehen cholerisch mal war, dann nehmen einem die Leute das nicht mehr so übel, wenn das auch privat ist, weil man denkt, ach, das ist, macht er auch so als Kunstfigur, das ist da so ein bisschen mit drin. Das ist, wenn du als Saubermann im Fernsehen durchstartest und dann aber alle anbrüllst privat, neulich waren so richtig in so einer kleinen 30er Straße, die Wagen sind nicht aneinander vorbeigefahren, keiner wollte zurückfahren und da habe ich von hinten einmal geschrien. Da hat der Typ aber den Rückwärtsgang innerhalb von 3 Sekunden eingelegt gehabt und ist zurückgepiekt. Und einer meinte noch, geil, Olli. Das hat mich an der Stimme tatsächlich erkannt. Das war in Friedrichshain in der Simon-Dach-Straße.
Grüße.
Ganz liebe Grüße. Ich hatte eben gerade noch zwei schöne Themen. Achso, vielen lieben Dank. Ein Fan, Jesko, du hast tatsächlich auch ein bisschen Ruf des Fames gefolgt und er hat mir, ich habe es mal gesagt bei unserem Weihnachtsfest, weißt du, wenn du aufmerksam bist, weißt du, welches war die erste Frau, die mich sexuell irritiert hat, als ich jung war in der Popkultur?
Samantha Fox.
Richtig.
Na klar.
Es war Samantha Fox und ich habe Jan von Jesko bekommen, und ich spiele es dir jetzt hier vor, warte kurz, ich halte das Mikro ran, ich muss es kurz noch suchen.
Was ist
es? Er hat kein Geld, keine Kosten und Mühen gescheut, um tatsächlich mir, ich stelle es auch noch online in meine Story, mir folgende, ich muss kurz anmachen.
Sending you a big congratulations for your show. I have to read this. It's called Fest and Flüssig. I hope I pronounced it right. And apparently you're sexier than Jan. Is it Jan? You don't pronounce the J. Jan Borgman.
Borgman.
I really hope I'm saying this right. Forgive me if I'm not. Anyway, you've got to turn on the Bluetooth box, kiss at the acorn, and hi to everybody, and saying to you all a very happy Christmas and a happy new year. Lots of love, Samantha Fox, all the way from London, UK. Big kiss. I hope I pronounced.
Yeah. Ich habe eine Nachricht von Samantha
Fox bekommen. Kiss on the Acorn, hat sie gesagt.
Kiss on the Acorn, hat sie gesagt.
Ist das in Amerika oder in England? Ist das im englischsprachigen Raum auch ein Synonym für?
Was heißt denn Eichel auf Englisch? Eichel? Kiss on the Eichel, hat sie gesagt.
Bell End, würde ich jetzt sagen.
Sie sieht immer noch fantastisch aus. Und, ja,
das war dein Sextraum, dieses absolute Highlight machst du jetzt einfach so aus dem, da würden andere Leute eine ganze Podcast-Serie drum stricken und du haust es einfach so raus oder was?
Ich hau's raus, weil du kriegst ja auch noch eine kleine Überraschung. Du hast ja auch einmal bald ist ja Weihnachten. Hab ich bekommen, vielen lieben Dank an Jesko, dass er das gemacht hat. Jesko ist sowieso ein guter Mann. Und, die Sache ist die, ich war damals 13 und 14 und die war in der Bravo mit so einem bauchfreien Shirt. Heute ist es ja nicht mehr bauchfrei, sondern heute ist so, wer für die Underboobs zu sehen ist, das ist jetzt inzwischen, damals war es einfach nur bauchfrei und die hatte eine große Oberweite, was mich danach nie wieder in meinem Leben irgendwie interessiert hat, ob eine Frau große oder kleine Brüste hat, das ist mir wirklich scheißegal, das war noch nie irgendwas, worauf ich geguckt habe, aber damals, so mit 13, 14, hat mich dieses Video Touch Me, wo sie so einen Typen auf die Bühne holt und ihren Unterleib an seinen reibt, das hat mich total
sexualisiert, also, kann man schon so
geil
sagen.
Geil gemacht und verwirrt, ja. Und ich habe gedacht, boah, was ist da? Die ist ja voll krass, die will's ja voll wissen. Wie Typen Männer so, oh, ey, die will's aber wissen. Oh, die will's ja voll wissen. Und so, und das war natürlich auch damals, es gab damals diesen Kampf zwischen Sabrina, die hatte den Hits Boys, Boys, Boys und Samantha Fox. Sabrina kam aus Italien und beide, der Kampf der Busenwunder stand dann in der Bild-Zeitung und so. Und als das dann Fame wurde, ich gar keinen Bock mehr drauf gehabt. Naja, das ist jetzt die Cinemana Fox-Geschichte.
Olli, wir müssen ganz kurz, weil ich habe jetzt gerade vom Daniel, dem Spotify-Nero, wenn der geht, läuft hier gar nichts mehr. Der hat jetzt mir gerade geschrieben, und zwar ganz kurz zum Weihnachtszirkus. Es ist der kommende Samstag, der 19.12.2020. Es ist eine Veranstaltung, die um 19 Uhr beginnt. Um 19 Uhr. Und sie ist kostenfrei. Sie ist also komplett offen für jedermann. Es handelt sich aber um eine Spendengala. Also ich Gala im weitesten. Es werden Überraschungsgäste kommen. Das werden wir noch nicht verraten, wo wir sind, weil die Pandemielage ist noch so dynamisch, dass wir nicht wissen, ob wir unseren ursprünglichen Plan.
Wahrscheinlich wie immer, ich komme zu dir und penne bei dir unten in meiner Einliegerwohnung.
Genau, genau. Ja, oder ich komme zu dir und schlafe bei dir im Ostflügel. Ach, in deiner Wohnung, doch, da war ich schon in der neuen.
Wäre geil, wenn irgendwann rauskommt, ey, Olli Schulz, der wohnt seit 2 Jahren bei Jan in der Einliegerwohnung, aber trotzdem machen die immer getrennten Podcast, weil er einfach keinen Bock hat, dass er nach oben kommt. Der hat einen Schlüssel damals bekommen und ist in der Einliegerwohnung.
Ja, nein, so ist oder, es nicht. Oder umgekehrt.
Ja, wir machen das genau so. Wir sagen nächsten Mittwoch oder nächste Woche Bescheid und dann ist es ja auch schon.
Kann euch
ja
auch egal sein, wo wir sind. Wir haben eigentlich ein tolles Event geplant und haben eigentlich schon einigermaßen pandemiesicher so nach den November-Regeln das geplant, aber die Regeln sind ja nochmal verschärft worden oder werden nochmal verschärft. Es kann sein, dass wir nochmal den Ort wechseln. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, dass wir
Ich würde mir wünschen, dass wir nicht den Ort wechseln, sagen wir das mal so. Ich wünsche, das klappt mit unseren Gästen, aber es ist momentan gerade eine scheiß wackelige Lage, das muss man
aber
einfach mal sagen.
Aber wir sind zusammen in einem Raum, das wollen wir schon machen. Also ich fände es irgendwie blöd, wenn wir, ich meine, wir können uns ja testen lassen, sollten es machen, wir sind beide sowieso Hypochonder und ich werde zweimal die Woche getestet, du auch irgendwie alle 30 Minuten. Wir gucken mal. Ich würde gerne das nicht remote machen, dass wenigstens wir zwei zusammenkommen und wir schalten einfach Gäste dazu. Ich habe eine tolle Gäste. Wir haben diesmal übrigens beide Gäste organisiert. Ne?
Und wir haben beide Gäste. Sonst mache ich das immer nur.
Ja, wirklich. Sonst bist du mal super engagiert und dann haben wir da irgendwie Leute, die...
Wir haben coole Leute und hoffentlich klappt das alles. Wir würden uns freuen, wenn ihr einschaltet. Gerade hat mir Olli Dittrich den Trailer zu seiner neuen Sendung, die am 17.12. rauskommt, geschickt und der sieht unfassbar lustig aus, Jan. Es geht um den es heißt House of Trumps und es geht um den deutschen Bruder von Donald Trump, gespielt von Olli Dittrich. Ich glaube, moderiert von Günther Jauch. Ich habe gerade den Trailer bekommen, ich kann ihn dir mal weiterleiten. Es ist einfach unfassbar lustig schon, sich das anzugucken. 17.12. läuft das um 23.50 Uhr erst live. Leider, in der ARD. Und,
ja, die ARD weiß, wie man es macht. Die haben einfach immer ein Händchen für gutes Material. Das wird immer schön zur besten Sendezeit um 23.50 Uhr versendet.
Und ich glaube, das ist ein richtiges Highlight nochmal zum Ende des Jahres.
Ach, Olli Dittrich, liebe Grüße.
Ganz liebe Grüße, hatte gerade Geburtstag. Ganz liebe Grüße von unserer Seite. Müssen wir auch unbedingt mal in unsere Sendung einladen, wenn dieser Pandemie-Blödsinn vorbei ist. Das wäre auch Pandemie schön. Nervig. Haben wir noch nie in Olli Dittrich, den wir beide so schätzen, bei dem wir beide schon
in der Besucherritze geschlafen haben.
Im Dings gespielt haben, im Imbiss waren, als Rode und Lohmann oder wie wir damals hießen. Wenn diese Pandemie-Wahnsinn vorbei ist, dann machen wir mal eine schöne Sendung, würde ich mich sehr drüber freuen. Jan, ich bin müde, ich würde jetzt gleich gerne ins Bett gehen, wenn ich darf. Wir haben auch schon lange gesprochen.
Ja, aber wir haben doch ganz, ganz kurz mal...
Uiuiui. Die großen fünf. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Na, da bin ich ja mal gespannt, was du vorbereitet hast.
Hättet ihr Ollis Gesicht mal eben sehen müssen, als ich den Jingle abgespielt habe, vor so, boah, ne.
Früher war ich immer, der noch länger machen wollte. Und jetzt auf einmal bist du ja, dabei hast du doch gerade noch eine andere Sendung. Du bist doch ausgelastet.
Ja, aber ich bin auf Crack. Ich nehme einfach, seit ich im ZDF laufe. Nee, ey, das muss ich mal ganz kurz eben. Doch, pass mal auf, ich mach mal ganz schnell die großen fünf Dinge, die ich mega, mega weird finde, seit ich eine Sendung wieder im Hauptprogramm habe. Du kannst ja einfach auch.
Gerne.
Du kannst ja auch, falls du irgendwas.
Nee, ich mach,
die großen fünf. Ich mach die großen fünf Dinge, die ich mega weird finde, seit ich wieder eine Sendung im ZDF habe.
Mach du die einfach mal und ich höre sie mir an, bitte.
Pass auf Platz fünf. Also erstmal auf Platz fünf, ich muss wieder regelmäßig zur Arbeit gehen. Ich habe jetzt ein Jahr lang in der Jogginghose rumgelaufen, fand ich mega weird, dass ich auf einmal wieder mich anziehen muss. Und zumindest ab und zu haben wir so ein, zweimal in der Woche Präsenzpflichttermine, wo wir dann mit großen Abständen in einem viel zu großen Raum, meistens im Studio sitzen und Dinge besprechen. Es ist mega weird. Das ist Platz fünf. Platz vier, das erste, was ich gemacht habe, was wir gemacht haben als Gruppe, wir sind ja quasi, also als Team, so machen ja weiter eigentlich. Und wir haben eine Kaffeemaschine gekauft. Und zwar eine richtige Kaffeemaschine, wo man das ist inzwischen, ist das so ein echtes Ankergerät. Das war auch mal Mitarbeiter des Monats oder der Woche, weil das wirklich, wie wenig Investment, man, das war mir vorher gar nicht bewusst, mit einer guten Kaffeemaschine einfach die Moral heben kann. Und wir haben das sogar so, dass wir verschiedene Arten von Milch da stehen haben. Hafer, Soja, normale Milch für die Leute über 30.
Ja, ist so.
Und es ist wirklich so, und habe ich gestern bei der Aufzeichnung standen irgendwie hinter noch die Leute rum, haben Quiche gegessen und so. Und dann habe ich gesagt, ey, ganz kurz mal eben, weil einer rauskam mit einem Essen, was abgedeckt war. Wie alt bist du? Über oder unter 25? Dann hat er gesagt, ja, ich bin unter 25. Ja, dann bist du Veganer. Und er so, ja, stimmt. Das ist nämlich die magische Schallgrenze. Ja, unter 25 oder unter 30, 90% Veganer. Über 30, so am allerliebsten Hackfleisch in allem drin. Und
ja, echt. Und es ist auch tatsächlich so, dass junge Leute einfach, wenn du früh anfängst, Anfang 20 dich vegan zu ernähren, ist es wahrscheinlich für dich, weil du, ich bin ja anders sozialisiert worden. Ich habe halt immer noch meine Fleischmomente, obwohl es wirklich überschaubar ist. Ich habe hier auch nicht irgendwie, wird hier nicht so tun, so pseudomoralistisch, dass ich nur noch irgendwie mich vegan oder vegetarisch ernähre. Ich esse immer noch mal gerne Fisch und Fleisch, allerdings deutlich weniger als früher, was für mich ein ganz großer Schritt war, weil früher war jeden Morgen Salami, Brot und die ganze Scheiße so. Aber bei jungen Leuten ist das so, und das ist wiederum bei allem, was man auch so in Wut und manchmal genervt ist von vielen, finde ich das echt geil, wenn jemand mit 22, 21, ich hatte auch schon mit 20 mal die Entscheidung, aber für ein halbes Jahr, weil ich ein Mädchen gut fand. Aber wenn jemand sich echt entscheidet und ist jung und geht diesen Weg und kann das, dann ist das einfacher für ihn, als das mit 40 zu machen. Du kannst dich immer irgendwie umstellen, aber du bist dich nochmal gewöhnt an andere Sachen und sonst was. Und ich finde das irgendwie ziemlich cool, wenn du damit früh anfängst und das straight durchziehst. Ganz ehrlich.
Pass auf, Platz drei. Wir haben jetzt eine richtige Mäuseplage. Und zwar so eine richtige
Mäuse. Habt ihr jetzt eine Katze?
Nee, wir haben keine Katze. Das ist nämlich irgendwie, wenn man als Betrieb eine Katze kauft, das ist ganz schwierig mit dem Ordnungsamt das, und gerade zu Corona-Zeiten, das ist genau fast so schwer wie eine Betriebskita einzurichten, ist sich eine Betriebskatze oder auch mehrere zu kaufen. Das kannst du, gibt's keine Formulare beim Finanzamt. Wir lassen die Mäuse einfach gewähren. Es ist inzwischen auch so, dass die besoffenen Mitarbeiter anfangen irgendwie mit die Mäuse zu filmen und über die Flure rumkriechen und versuchen herauszufinden, wo die Gänge sind in den Wänden und so. Also die Mäuse machen das wirklich, das Leben wirklich lebenswert. Und wir haben so ein, es gibt bei uns einen Snackbär. Das ist so eine.
Ja, den gab's doch früher schon.
Ja, der gibt bei uns also einfach so, da stehen so Schokoriegel rum. Und da muss man immer auf Ehrlichkeitsbasis, muss man was reinwerfen, wenn man rausgeht. Ich nehme mir mein KitKat raus und vergesse das dann 7 Wochen und bin auch dafür immer zuständig, ich mache das nicht ordentlich, wie man es machen sollte. Und das war letztens sogar so, der Snackbär steht auf dem Tisch und morgens kamen wir rein und da waren die KitKat-Packungen aufgerissen und da hat jemand das Bounty gegessen, also so kleine, da sind die Mäuse hochgesprungen und haben angefangen, da die Schokoriegel aufzureißen. Wir sind kurz davor, Webcams
aufzustellen. Meinst du, das war eine Maus oder vielleicht ein ehemaliger Mitarbeiter, der noch einen Schlüssel hat fürs Büro?
Ja, das kann auch sein.
Nee, das ist einer von den einen Mitarbeitern ist, der also, nochmal da irgendwie abends die Süßigkeiten reinbracht.
Wir haben schon überlegt, eine Webcam aufzustellen und das als Konzept für ZDF Neo zu verkaufen. Irgendwie auf dem, keine Ahnung, nach irgendwie Laura Karasek, dass dann nochmal irgendwie so die Mäuseshow kommt.
Okay, das ist...
Platz zwei ist, ich habe mein Büro umdekoriert. Ich habe endlich mal all die Sachen an die Wand gehangen, die immer nur so in der Schublade lagen.
Hast du in deiner Insta-Story gezeigt, habe ich gesehen.
Ich habe mir ein Bild aufgehängt, nee, jetzt nicht irgendwie nichts Ekliges, aber eine Flagge von Fegesack, die mir mal einer geschenkt hat. Irgendwie so ein Einwegglas mit Fegesacker Bibliotheksluft, was immer irgendwie in der Kiste stand, habe ich mich total gefreut. Und Platz eins, und das ist, muss ich wirklich einmal, also no bragging, ja, ne? Aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Gedanken über Einschaltquoten gemacht.
Und es auf einmal ist das. Ist das, ich habe wirklich damit, also jetzt, es ist wirklich humble bragging und es tut mir wirklich leid, aber es ist ein ganz gutes Gefühl, dass das irgendwie einigermaßen gut läuft. So.
Ja, ich habe die Quoten. Wo liest man die Quoten? Bei DWDL immer noch?
Nee,
oder
bei uns
wo?
Ist das immer so, dass morgens ganz aufgeregt ZDF-Redakteure schon morgens und haben alle einen Wecker. Mittlerweile sind die, glaube ich, die haben so, der Biorhythmus ist so eingestellt, dass ZDF-Festangestellte und Redakteure, die im linearen Fernsehen arbeiten, dass sie immer um 7:50 morgens aufwachen und das Erste, was sie machen, auf irgendeine Videotextseite gucken und irgendwelche Marktanteile checken. Ich habe, als auch mal ehrlich, ich war in der ersten Sendung, als es losging, zu Promo-Zwecken in der Heute-Show und habe mich mit Olli Welke, liebe Grüße, dem ganzen Team da in Mülheim unterhalten.
Auch mal
immer nett und gute Stimmung und so und echt ein altes Schlachtschiff und so. Und da haben die sich nach der Sendung und über nichts anderes unterhalten, als über irgendwelche Quotenverläufe. Und ich stand da wirklich wie so ein Boomer, wenn die anfangen, irgendwie Billie Eilish Songs auseinanderzunehmen. Ich wusste überhaupt nicht, worum es ging. Und mittlerweile weiß ich, dass offenbar was Wichtiges ist und da gibt's so Kurven und so. Und es ist, das ist zum ersten Mal in meinem ganzen Leben so, dass es, ich weiß noch, wie Pierre Krause und Caro Corneli und ich nach dem Dschungelcamp eine Sendung hatten und irgendwie
TV-Helden. Katrin Bauerfeind war auch dabei. Oder?
Wir hatten TV-Helden mit Köpersbusch. Das waren Katrin. Nee, das waren Caro Corneli, Pierre Krause und ich. Und Katrin. Stimmt, und Katrin. Katrin war, deswegen komme ich da durcheinander, auch bei der anderen darauffolgenden Sendung, die irgendwie, weiß ich gar nicht, wie die hieß, mit Jan Köppen, Palina, Katrin und mir. Da waren wir zu viert. Das waren alles so Quoten. Wellenbrecher, wo am nächsten Morgen immer schon die Rede, ja, wir müssen überlegen, ob wir da mal irgendwie nochmal intervenieren können und ob wir irgendwie was wir da machen und so. Und das ist zum ersten Mal ist es kein Thema. Seit 20 Jahren, 15 Jahren, zum ersten Mal.
Gratuliere ich dir. Ich finde das ja, das ist für mich der unangenehmste Aspekt an diesem ganzen Fernsehsachen, dass so viel, du kannst die geilste Sendung machen, wenn die Quote nicht stimmt, hast du ja doch das Gefühl, du hast versagt.
Nee, das hab ich nie.
Nee, aber ich meine, ich kenne das ja auch noch eine Zeit bei Joko und Klaas und da, ich finde, dass das einfach nie so, ich weiß noch genau, dass wir so da so Sendungen hatten und wo auch alle so Thomas Schmidt, Klaas und wir dachten, geile Sendung und dann war an dem nächsten Tag die Quote nicht gut und dann war irgendeine Sendung, man kann es nicht eingreifen, die wir alle so mediocre fanden oder gar nicht mal so spannend und die hatte eine tolle Einschaltquote. Und das ist alles auch, ich finde, das ist so eine Sache, ich als Schulz in the Box lief, da war der, wie hieß noch mal der Dame, der Glatzkopf, der Geschäftsführer, super Typ, mit dem ich mich auch echt gut streiten konnte. Ein strenger, guter der Geschäftsführer, Streeck, nee, nicht in Norbert.
Henrik Streeck.
Henrik Streeck, nein, nee. Ich vergesse, ich hab, na, tut mir leid.
Der ehemalige Chef von ProSieben, der Strenge, aber auch am Ende dann ist auch alles egal.
Wenn die Sendung gute Quoten hatte, das hatte sie meistens, meine Folgen jedenfalls, wo ich mitgemacht habe bei Schulz in the Box, dann hat er geschrieben, Oliver, an so einem schönen Tag möchte ich nicht alleine glücklich sein, sondern möchte dir mitteilen, wir haben einen Marktanteil von so und so. Wenn die Quote nicht so gut war, stand in der Mail nur 9,8. Mehr nicht. Und dann hast du dich gleich echt scheiße gefühlt. Und ich denke so, ich wollte mich diesem nicht unterwerfen, weil ich kann auch nicht an meinen Plattenverkäufen sagen, welche Platte jetzt gut oder schlecht von mir ist, nur weil sich die jetzt viel verkauft hat. Ich glaube, also ich muss mich davon freimachen.
Ja,
aber ich finde schön, dass du auch das irgendwie gerade ein gutes...
Es ist tatsächlich, wahrscheinlich ist es jetzt auch, bringt es Unglück, das zu sagen, weil ich warte auf den Morgen, wo dann irgendwie alle so mit so merkwürdigen, zu langen Sätzen anrufen und ja, nächstes Mal und wir müssen überlegen, was wir machen. So kenne ich Fernsehen normalerweise. Und aber selbst wenn das passiert, komme ich da einigermaßen stabil durch, weil das nie irgendein Thema war. Es hatten immer andere Quoten zu sorgen oder andere Leute haben sich darüber Gedanken gemacht. Ich glaube, es wird auch in Zukunft weiterhin so bleiben.
Selbst ich drücke die Daumen, dass es so bleibt. Das waren die Großen.
5, definiert von Böhmermann und Schulz. Und ich habe einfach schon die Titelmelodie angemacht. Sorry, das ist jetzt so ein selbstreferenzielles Ding. Aber ich wollte die Leute jetzt nicht enttäuschen, dass wir die Großen 5 nicht gemacht haben.
Die Möglichkeit für uns auch mal in der Woche zu sprechen und mich interessiert das ja auch.
Ja, aber ist auch wirklich, ganz ehrlich, das Schlimmste ist beim Fernsehen immer, wenn dann so diese verschämten Anrufe kommen aus irgendwie meistens dem Hauptstandort des Senders. Ja, Mensch, war eine super Sendung. Aber überleg doch mal, ob ihr vielleicht mal das mal so machen wollt. Hat auch Harald Schmidt immer gesagt, sobald diese Anrufe kommen, kannst du eigentlich direkt schon irgendwie einen Wagen draußen stehen lassen und mit dem Motor anmachen und dann einfach direkt schon abhauen.
eigentlich abhauen und das Feld verlassen. Ich pack noch Gisbert zu Knüpphausen mit dem Song Straße, eine Coverversion von Rio Reiser, auf die Fidi und Bumsi-Liste. Ganz tolle Version hat der Gysi da gebastelt von dem Song. Gibt's auch schon länger seine Version. Es gibt jetzt aber einen Sampler mit Tonsteinescherben und Rio-Songs, wo viele Künstler die Songs neu interpretieren, und ich finde, das ist sehr gelungen. Und diesen Song hört euch doch mal an und hört euch doch das ganze, die ganze Platte mal an, wenn ihr Lust habt. So.
Das war Fest und Flauschig für den dritten Advent. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, nächste Woche am Samstag, am 19.12. um 19 Uhr beim großen Fest und Flauschig Weihnachtszirkus. Wie der heißt, was da genau passiert, wo wir dann sein werden, werden wir aufgrund der aktuellen Lage erst am Mittwoch wahrscheinlich veröffentlichen können, weil wir nicht wissen, was jetzt coronamäßig passiert. Wir haben was ganz Tolles geplant. Kann sein, dass wir dann am Ende nur was Tolles machen oder was mega Boomer-Cringy-mäßiges. We will see. Tschüss, Leute, macht's gut.
Macht's gut, bis Mittwoch.
Schon ganz schön lang jetzt der Song am Ende, ne?
Also wir haben zu früh aufgehört, komm.
Scheiße, ey. Und jetzt?
Kann man mal ausblenden, faden.
Nee. Ja. So, jetzt ist gleich zu Ende. Boomer Cringe.
Das ist doch schon wieder Boomer Cringe Shit.
Boomer Cringe. So, Leute, jetzt aber habt eine schöne Woche. Ne? Bleibt zu Hause, stay safe, pass auf die Kinder auf. Macht mal coolen Unterricht mit den Kindern, wenn ihr schon am iPad jetzt irgendwie alle sitzen müsst oder am Laptop. Ciao.
Ciao.